Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 147. Heute widmen wir uns den besten Royal Rumble-Performern. Also sprich, wer hat die besten Leistungen im Royal Rumble-Match abgeliefert? Und dazu gibt's auch noch ein paar Kampfempfehlungen natürlich zu den Rumbles und ein paar schöne Momente, die uns da so einfallen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Und ihr wisst, ich bin natürlich nie alleine hier, um euch irgendwelche Sachen zu erzählen. Sondern bei mir ist auf der einen Seite unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, und in der anderen Leitung, da ist leicht angeschlagen der Michael Schecki-Schwarz. Guten Tag.
Hallo Olaf, hallo Kai. Leicht angeschlagen ist gut. Ich habe sehr, sehr starke Ischias-Schmerzen. Als alter, erwachsener Mann kommt das halt, liebe Kinder.
Ja, so ist das. Aber auch du ziehst das hier durch, genauso wie ich das mit der Erkältung durchgezogen habe, irgendwie da vor einigen Wochen. Also wir sind der Invaliden-Podcast inzwischen so ein bisschen, oder?
Ja, wirklich. Ja. Nur mit alten Leuten hier zu tun. Ich bin einfach der einzige Vitale.
Ja, und du hast nix?
Nee, ich habe gar nichts. Ich habe einfach gute Laune. Ich habe gerade übrigens die beste Laune der Welt, weil ich habe gerade gesehen, ich habe doch eine Karte für die Aftershow-Party. Ich habe es einfach nur vergessen, dass ich mir die bestellt habe.
Und nicht ernsthaft, oder?
Ja, ich bin einfach manchmal ein bisschen dumm. Also ihr seid halt krank, ich bin ein bisschen dumm. Ich habe das gerade in meiner Mail gesehen und ich bin da richtig gut drauf.
Also zusammenfassend kann man sagen, Kai ist körperlich in Bestform.
Genau, nur geistig nicht.
Ja, noch nie gewesen.
Naja, legen wir da mal los, würde ich sagen. Also erstmal, wie immer, das Housekeeping hier. Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Wir haben Facebook, Twitter, Instagram. Es gibt natürlich noch YouTube. Und wenn ihr mögt, bewertet uns gerne auf iTunes und Facebook. Das hilft uns. Und natürlich auch haben wir eine Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de. Da gibt's wunderschöne, frische Formate, exklusiv für Unterstützer. Das Match of the Week zum Beispiel, das ist diese Woche ganz besonders lustig übrigens. Da haben wir ein paar Outtakes reingehauen. Dann gibt's noch Call-Up, natürlich das Interview-Segment, aktuell mit Jackson Stone. Und Shaggy und ich haben jetzt auch für nächste Woche, da erscheint dann eine weitere Folge der Helden aus der zweiten Reihe über Owen Hart. Und das war, glaube ich, der emotionalste Podcast, den wir jemals gemacht haben, oder Shaggy?
Ja, das war schon hart an der Grenze, muss ich sagen. Wir als alte Owen Hart-Fans dann über die Karriere und leider über den Tod von Owen Hart sprechen zu müssen, das war nicht so einfach.
Ja. Aber der Podcast wird nächste Woche erscheinen. Ohnehin ist nächste Woche ja hier High Life bei Headlock. Also da gibt's einiges, sage ich mal. Entsprechend, wenn ihr da irgendwas wissen wollt, headlock.de ist die zentrale Anlaufstelle und wir freuen uns über jede Mail und jedes Posting und was auch immer, was da von euch kommt. Und damit würde ich sagen, legen wir einfach mit dem Hauptthema los. Es sind die Royal Rumble Performer, also sprich, wer hat die besten Leistungen im Rumble abgeliefert? Und wir werden uns da auch wirklich erstmal nur auf den Royal Rumble beschränken. Und die Spielregeln sind da ganz einfach, sprich, du musst logischerweise Teilnehmer im Rumble-Match sein und dann eben berücksichtigen wir so Dinge wie Anzahl der Rumble-Matches, gewonnene Rumble-Matches, überstandene Minuten, Siege und natürlich dann auch ganz subjektiv unsere eigene persönliche Meinung, das nehmen wir uns einfach mal raus. Aber bevor wir mit den Performern loslegen, würde ich sagen, sprechen wir erstmal so ein bisschen über den Rumble selber. Also Kai, du bist ja jemand, der ist ja generell immer extrem gehypt auf den Rumble. Woran liegt das? Was macht das für dich aus?
Also ich finde, Rumble ist so, wenn du kein Wrestling-Fan bist, ist meiner Meinung nach so der Rumble das Perfekte zum Einsteigen eigentlich. Weil das ist so das Casual-Ding, was irgendwie jeder gucken kann. Also weil, so das ist dieses, du hast 30 Leute, die Regeln sind auch eigentlich sehr, sehr simpel. Du hast da nichts mit Rope Break und Disqualification oder sowas. Du bist im Ring, wenn du übers oberste Seil geschmissen wirst, bist du raus. Das ist halt ganz simpel. Und wenn du dann aber noch ein relativ großer Wrestling-Fan bist oder so, der so sehr stark in dieser Materie drin bist, hast du auch immer diese Momente, dass du sagst, wer kommt, jetzt ist eine Überraschung dabei dieses Jahr, was kommt, was passiert. Und ich meine, das war zwar früher, glaube ich, noch nicht so krass, aber jetzt hat sich auch immer mehr gesteigert in den letzten Jahren, dass du sagst, okay, jetzt dieses Jahr will ich wieder irgendwie ein Surprise-Entrant haben, irgendein Debüt oder sowas. Und dieses, also da ist so viel Hype verbunden und auch so, man muss ja auch bedenken, im Normalfall, in den letzten Jahren war es jetzt ja nicht so, der Preis für den Rumble-Sieger war ja auch normalerweise immer das Main-Event von WrestleMania. Und also das ist ja schon so mit die höchste Auszeichnung, die du eigentlich haben kannst, das Main-Event von WrestleMania zu wresteln. Und so diese ganzen Sachen kommen da zusammen und deswegen liebe ich einfach dieses Match.
Ja, Shaggy, wie ist das bei dir? Was macht die Faszination des Royal Rumble für dich aus?
Ja, beim Rumble kann einfach alles passieren. Ich glaube, der Rumble bietet die Möglichkeiten für die meisten Überraschungen, die passieren können. Nicht nur das Surprise-Entrance, auch ein Rückkehrer, klar, und auch man weiß ja auch vorher nie wirklich, wer gewinnen wird und das, wer überhaupt teilnehmen würde. Es stehen ja fast nie alle 30 Leute fest. Das finde ich schon ganz spannend. Ich glaube, ich persönlich fände es schwierig, mit einem Rumble als Non-Wrestling-Fan einzusteigen. Klar, es sind die Regeln einfach, aber du hast halt 30 verschiedene Charaktere, die du noch gar nicht kennst. Und dann weiß ich nicht, ob das genau das Richtige ist, um einzusteigen. Aber es ist auf jeden Fall für uns Wrestling-Fans ja das Highlight des Jahres neben WrestleMania, kann man und muss man so sagen. Für viele ja sogar der Lieblings-Pay-Per-View überhaupt. Für Olaf wahrscheinlich auch,
ja? Ja, auf jeden Fall. Also bei mir ist es halt genauso. Also das ist ja auch, ich finde, der Rumble hat immer eine ganz besondere Art, die Spannung aufzubauen, weil du halt nie genau weißt, wir haben es gerade schon angesprochen, also du weißt nie genau, wer in den Ring kommt, wie da die Reihenfolge ist. Du hast immer das Gefühl, dass dich WWE in irgendeiner Form überraschen kann, auch wenn man es ja leider gerade in den letzten Jahren irgendwie nicht so geschafft hat. Aber trotzdem, da hängen auch so viele Erinnerungen dran und der Royal Rumble hat auch inzwischen so einen Kultstatus. Also ich freue mich da halt auch wieder drauf. Und obwohl ich jetzt, ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch den anderen gesagt, ich bin nicht so mega gehypt dieses Jahr, sage ich ganz ehrlich. Aber trotzdem weiß ich, dass ich, wenn da das Rumble-Match losgeht, dass ich dann trotzdem diese Stunde oder wie lange der Kampf auch immer dauern wird, werde ich davor hängen und werde sagen, boah, wie cool ist das denn? Wie viel Spaß habe ich da wieder dran? Und selbst wenn dann am Ende irgendwas Doofes passiert, dann werde ich zwar schimpfen, aber werde wahrscheinlich da trotzdem sagen, ja, nee, der Rumble ist halt, der bleibt halt für mich einfach auch eines der Lieblingsmatches des Jahres. Kai, du wolltest gerade noch irgendwas einwerfen.
Genau, und zwar die Sache, mit ich meinte, so mit dem Rumble einsteigen, das ist einfach, also ich finde, in einem Rumble hast du einfach sehr, sehr viel Action. So, das geht so für mich in Richtung Super Bowl. Weil ich, also ich finde, man merkt das auch immer so im Internet, den Rumble gucken auch relativ viele Leute teilweise, die gar nicht so im Wrestling drin sind. Du guckst eher einen Rumble, der eine Stunde geht, weil da halt viel passiert, als ein WrestleMania-Match, was eine halbe Stunde geht, wo nur zwei Leute kämpfen. Also dieses, da ist halt für jeden irgendwie was dabei bei einem Rumble, finde ich. Und deswegen ist der so gerade für Leute, die da nicht so drin stecken, meiner Meinung nach spaßiger zu gucken als irgendwie so ein 30-Minuten-Match.
Ich weiß nicht. Ich bin da auch eher auf Shaggys Seite, weil das ist natürlich schon sehr viel. Das Match ist sehr lang. Das kann funktionieren, wenn es ein richtig guter Rumble ist. Das kann aber auch manchmal richtig nach hinten losgehen, in die Hose gehen, wenn das irgendwie ein schlechter Rumble ist. Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass es da andere Matches gibt, die vielleicht ein bisschen kürzer gehalten sind, die für einen Wrestling-Einsteiger besser sind. Aber egal. Ich meine, aber der Begriff Royal Rumble ist ja auch was man kennt, ne? Ja, auf jeden Fall strahlt der Royal Rumble eine ganz besondere Faszination natürlich aus. Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt nicht nur das Rumble-Match bei dem Royal Rumble, sondern natürlich auch noch ganz viele andere Matches. Und ich weiß, dass ihr da draußen immer gerne irgendwelche Match-Empfehlungen von uns haben wollt. Welche Kämpfe gefallen uns da besonders gut? Was soll man da mal nachholen? Und deswegen würde ich sagen, starten wir erstmal so ein bisschen ganz leicht und locker. Haut mal jeder so ein, zwei Match-Empfehlungen raus, was man sich anschauen kann abseits des Royal Rumble. Und vielleicht auch, welchen Royal Rumble-Event mögt ihr besonders gerne? Kai, fang du mal an.
Ich muss extra nochmal sagen, ich habe mich extra nicht auf die Frage vorbereitet, sondern habe nur Sachen genommen, die jetzt noch in meinem Kopf waren. Nach dem Motto, was ist mir einfach gut im Gedächtnis geblieben? Ich würde anfangen mit, ich glaube, das war 2008, war das nicht Madison Square Garden, wo Cena gewonnen hat? Und zwar, da hatte man doch Jeff Hardy gegen Randy Orton um den WWE-Titel. Das Match hat mir irgendwie sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil das war halt diese Jeff Hardy-Underdog-Story, wo aber auch Hardy, glaube ich, verloren hat. Aber das war trotzdem ein sehr, sehr gutes Match. Und was relativ aktuell ist natürlich, auch eins der, zwei der besten Rumble-Matches. Du hast halt einmal John Cena gegen AJ, 17 gehabt, was sehr, sehr gut war. Und das Match Cena, Lesnar und Seth Rollins, das war, glaube ich, 14, wenn ich mich nicht irre. Das war auch sehr, sehr gut. Nee, das war 15. 15 müsste das gewesen sein, ja. Also, um mal so aktuellere Sachen zu nennen. Das sind jetzt so die Sachen, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind.
Was ist dein Lieblings-Royal Rumble insgesamt? Wenn du sagst, so, den habe ich mir schon 1000 Mal angeschaut.
Boah, das also der, den ich auf jeden Fall am häufigsten gesehen habe, war 2006er Rumble mit Rey Mysterio, aber einfach nur, weil ich die DVD vom Flohmarkt hatte und die deswegen 5000 Mal geguckt habe, so, ne? Und klar, halt.
Passt ja auch gut zu Rey Mysterio, der Flohmarkt.
Ja, ey. Ich hatte auch so, kennst du das? Kennt ihr vom Flohmarkt noch diese richtig billigen T-Shirts, die so gefälscht waren mit allen Wrestlern drauf? Ja, da fand ich auch ganz viele von Rey Mysterio. Aber ich war halt perfekt in einem Rey Mysterio-Alter, ne, mit 11, 12. Also spricht halt nichts gegen. Das war perfekt auf mich abgestimmt. Deswegen ist das auf jeden Fall der Rumble, den ich am häufigsten gesehen habe und hat auch der immer so einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen, der Rey. Ah. Obwohl, natürlich heutzutage kann man halt sagen, der lag doch schon sehr viel in der Ecke und das war natürlich alles nicht perfekt, aber hat trotzdem Spaß gemacht.
Ja, werden wir gleich noch drüber sprechen. Dann, Shaggy, wie ist das bei dir?
Ich würde erstmal gern ein bisschen die Kritik an Rey Mysterio wieder ein bisschen bekämpfen wollen. Klar, es ist kein kein Main-Eventer in dem Sinne gewesen, aufgrund seiner Statur, aber er ist ein guter Wrestler und ein ganz wichtiger Wrestler auch für die WWE und WCW damals gewesen. Der hat schon entscheidende Veränderungen.
Klar, natürlich, natürlich. Ich meine, das hatten wir ja auch im Match of the Week, was wir besprochen haben, mit Rey Mysterio gegen Eddie war das, glaube ich, ne?
Ja. Genau, eben. Ich glaube, Olaf hat nur das Problem, dass Rey Mysterio im Kopf größer ist als er, aber egal.
Das ist jeder über 1,30.
Ich habe auch nichts gegen Rey Mysterio.
Nichts, was hilft.
Also ich habe mich auch wie Kai nicht so auf die Frage vorbereitet, aber ich habe auch zwei Kämpfe in meinem Gedächtnis einfach jetzt hervorgekramt und die ich denken muss, aber auch, weil wir die in anderen Podcasts schon erwähnt haben, weil sie auch einfach wichtig waren. Das Match beim Royal Rumble 2000 zwischen den Hardys und den Dudley Boys war ein herausragendes
Tag-Team. Oh, das ist fantastisch. Das war einfach
unglaublich. Ein fantastisches Match. Das auf jeden Fall schauen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und weil ich ja gerade mit Olaf auch den Owen Hart Podcast aufgenommen habe, für mich auch ein ganz wichtiges Match war auch das Tag-Team-Match, ich glaube 94 beim Rumble, Bret und Owen Hart gegen die Quebecers mit dem anschließenden Turn von Owen Hart. Also das war ein tolles Match. Nicht so geil wie jetzt andere Matches, aber irgendwie erinnerungswürdig. Und auch weil man Johnny Polo als Raven gesehen hat, die Quebecers waren ein geiles Team und der Turn von Owen. Also an die beiden Matches muss ich denken.
Ja.
Und mein Lieblings-Royal Rumble of all time, die Frage wolltest du mir jetzt wahrscheinlich stellen.
Genau.
Ist schwierig zu beantworten. Es gibt halt viele coole Rumbles, aber so auch weil ich ein alter Mann bin und der Rumble einfach großartig war und das wahrscheinlich der beste Rumble war für lange, lange Zeit, ist der Rumble 92.
Ja, da schließe ich mich an. Ich habe ja auch schon oft genug gesagt, ich liebe den Rumble 92 einfach. Also da geht auch für mich nichts drüber. Ich mag da auch die Undercard sehr gern, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was ich zum Beispiel da super cool fand, rein aus einem emotionalen Gesichtspunkt, dass Roddy Piper seinen ersten Einzeltitel da bei WWE gewonnen hat. Ich glaube auch bis heute seinen einzigen, logischerweise, gegen den Mounty. Also, das war auch ein cooler Moment, aber mir sind dann auch noch ein paar andere Matches eingefallen. Also, wir haben noch so etwas wie ein John Cena gegen Umaga vom Rumble 2007. Das fand ich halt mega geil. Auch, wir haben gerade den Rumble 2000 angesprochen, auch Triple H gegen Cactus Jack, ein absoluter Klassiker in meinen Augen. Und etwas mehr Wrestling gab es dann auch beim Rumble 2003 zwischen Chris Benoit und Kurt Angle, was ich auch lange Zeit so als das Vorzeige Wrestling-Match eigentlich herhalten musste. Also der Rumble hat schon immer viele spannende Geschichten erzählt und hat auch vor allem auch in der Undercard auch immer wieder gute Matches hervorgebracht. Also da weißt du, einige Match-Empfehlungen, aber da kann man wirklich einiges noch nachholen oder sich mal so reinziehen. Ich habe gerade schon die Regeln für unsere kleine Top 10 hier erklärt. Also sprich, wir berücksichtigen dann bei unseren Top Royal Rumble Performern Leute, die ja natürlich im Rumble Match angetreten sind. Dann eben, wie lange waren sie in den Matches? Haben sie den Rumble gewonnen? Haben sie bestimmte Momente geprägt vielleicht? Und natürlich dann auch, haben sie wie viele Leute haben sie rausgeschmissen? Das gehört ja auch immer ganz eklatant zum Rumble dazu. Das ist ja auch gerade in den letzten Jahren nochmal viel, viel wichtiger geworden, diese ganze Zahlenspielerei. Und dann natürlich auch unsere ganz subjektive Wahrnehmung. Also ich glaube, da können wir jetzt keine objektive Top 10 erwarten. Wir hätten natürlich jetzt hier irgendwie eine komplexe mathematische Rechnung aus Eliminierungen, Siegen, überstandenen Minuten und Teilnahmen irgendwie erstellen können. Aber sind wir ehrlich, Wrestling ist Emotion und Wrestling ist keine Mathematik. Und mit Mathematik habe ich es ja eh nicht so, das wissen wir ja. Von daher haben wir das auf diese Schiene belassen. Und ich würde einfach einsteigen, wie wir es auch schon bei den anderen Performer-Podcasts gemacht haben, mit so ein paar Honorable Mentions. Also sprich, wer hat es denn nicht in unsere Top 10 geschafft und vielleicht auch dann da so ein paar Momente Revue passieren lassen? Shaggy, wer hat es denn zum Beispiel nicht in unsere beziehungsweise meine Top 10 geschafft?
Ja, passend zu meiner Erwähnung eben gerade, Ric Flair hat es leider nicht in deine Top 10 geschafft, auch in unsere Top 10 nicht geschafft, obwohl er wirklich eine großartige Leistung bei Rumble 92 gezeigt hat. Aber dafür war er auch zu wenig dabei und hat ansonsten auch nicht so herausragende Auftritte beim Rumble gehabt. Aber der Rumble 92 ist auf jeden Fall erinnerungswürdig.
Ja, da sprechen wir auch nochmal im nächsten Match of the Week drüber, also sprich dann am Rumble-Wochenende. Da haben wir dann auch nochmal den Rumble 92, den wir dann besprechen, also Chris, Kai und ich. Da gehen wir dann auch nochmal in aller Länge dann auf diesen Rumble ein. Und wie gesagt, Ric Flair, ich finde, das ist halt seine Meisterleistung hier. Also ich liebe das, wie er da verkauft. Und ich muss halt auch eben sagen, er ist ja jetzt Nummer 3 reingekommen. Aber was ich da so besonders bewundernswert dran fand, war einfach, dass Ric Flair eigentlich die gesamte Zeit über nonstop im Mittelpunkt gestanden hat. Und da haben wir ja gerade den Rey Mysterio angesprochen. Da gebe ich den Ball an Kai weiter, weil der Rey Mysterio hat es auch nicht in die Top 10 geschafft.
Das stimmt. Obwohl natürlich der mit seiner Rekordleistung, also ich glaube, ist das nicht sogar die längste Zeit? Ja, ne, genau, der längste Zeit im Rumble, ich glaube mit 62 Minuten irgendwas oder so müssten das gewesen sein.
Genau, ja, eine Stunde, zwei Minuten und ein paar zerquetschte, ja.
Ich meine, also es war ja natürlich auch sehr von Emotionen getrieben, dann auch der Entrance mit dem Lowrider von Eddie und sowas. Aber nichtsdestotrotz, das war eigentlich immer ganz cool und Anfangs war die auch noch sehr präsent, fand ich, aber halt irgendwann so ab Nummer 10 oder so, dann lag halt ein Rey Mysterio sehr viel rum, aber mir gefiel das auch noch gerade so am Ende, dieses Underdog-Ding, wo dann auch noch irgendwie ein Randy Orton mit der Hetze sonst so rausgeschmissen wurde. Also, das war halt einfach eine Feel-Good-Story. Und klar, man kann dann auch immer sagen so, oh ja, das war doch alles Müll, das war doch eh nur wegen Eddie und so, hätte man das eh nicht gemacht. Aber das war halt eine richtig schöne Feel-Good-Underdog-Story und deswegen mag ich den Rumble auch einfach sehr.
Ich hab da auch echt nichts gegen. Also, ich mochte diese Geschichte damals auch und ich weiß auch, dass ich mich da, ich kann mich noch genau dran erinnern. Ich habe auch damals diese Sache mit, der ersetzt jetzt quasi Eddie oder wie auch immer. Das habe ich damals auch gar nicht so wahrgenommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, gab es diesen Bezug, aber ich glaube, das ist halt auch eher was, was man so in der Retrospektive halt gerne macht.
Also das frage ich so, ob einfach nur heutzutage dieser Wrestling-Internet-Zeitgeist einfach nur viel schlimmer geworden ist, dass man sich irgendwie über alles auskacken muss. So, damals war so, wir haben das geguckt, dann ist alles in Ordnung. Und heutzutage sagst du so, oh, wir müssen das überanalysieren und das, und da wollte nun das kompensiert werden. Und da wollte gerade die WWE auf der Welle von dem Tod von Ellie reiten und sowas. Da werden ja auch die wildesten Theorien aufgestellt. Und damals war so, ey Leute, mir ist das egal, das ist eine gute Story, ich genieße das jetzt und fertig.
Ja, und abgesehen davon ist auch ein Rey Mysterio auch ein absolut verdienter Wrestler. Also das ist ja nicht so, als ob da jetzt gerade, hier der gute Ellsworth da irgendwie was gewonnen hätte. Ja,
oder Jinder Mahal, irgendwie der, keine Ahnung, wie lange Champion ist.
Nein, aber du weißt ja, was ich meine. Ja, klar, Rey Mysterio hat ja eine lange Geschichte und der hat das Wrestling auch mitgeprägt. Das haben wir ja gerade eben auch schon gesagt. Der ist ein herausragender Cruiserweight gewesen. Ohne den hätte es auch das Cruiserweight-Wrestling in USA nicht so prominent gegeben. Und jeder wird ja sagen, dass ein Rey Mysterio gerade für die Highflyer, egal ob es jetzt ein Ricochet, ein Matt Sydal oder was weiß ich wer ist, das ist ein Vorbild einfach.
Schon allein das Match auch hier zwischen Ospreay und Rey Mysterio und sowas von dem, von dem World Cup, ist einfach fantastisch.
Eben, und da muss man dann auch nicht immer von seinem hohen Wrestling-Ross herunterreden, sondern man darf da auch einfach mal Spaß dran haben. Und auch ein Rey Mysterio, wie gesagt, ist ein Star und der hat ja auch tolle Matches abgeliefert. Also ich habe den immer gern gesehen, aber er hat natürlich auch so ein bisschen das Problem gehabt, was auch jetzt heutzutage viele Indie-Wrestler haben. Irgendwann war es natürlich dann auch einfach ein bisschen viel so. Irgendwann hast du das Gefühl gehabt, dass Rey Mysterio-Matches halt immer sehr ähnlich sind und dann hat er auch so ein bisschen die Faszination verloren, was ja auch ganz normal ist irgendwie. Aber abgesehen davon, dass er auch durch den Stil, den er über Jahre gefahren ist, auch irgendwann einfach kaputt ist, muss man auch ganz klar sagen. Klar. Die Knie und so bei ihm, das ging ja auch einfach nicht mehr, was aber auch absolut verständlich ist. Ja, wen haben wir noch hier bei unseren Honorable Mentions? Ich finde, jemand, der immer dazu gehört und den ich immer gerne Rumble sehe, ist auch ein Kofi Kingston. Allein, weil du inzwischen ja auch schon darauf wartest, was für Rettungsaktionen er da irgendwie auspackt. Also, ich habe letztens nochmal, ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Rumble das war, ich glaube 2011 oder 2012, wo er dann auf dem Stuhl von JBL Richtung, Richtung Ring wieder zurückgehüpft ist. Es gab, glaube ich, beim letzten Rumble gab es die Aktion, wo er auf Schultern gelandet ist. Und da gab es ja noch andere Geschichten. Also,
das mit dem Handstand oder wo er einfach, wo er quasi, wie dieser unfassbare Sprung nach draußen auf diese Barrikade und sowas alles. Also,
stimmt.
Also das, ich meine, wie weit ist das? 2 Meter, 3 Meter oder so? Also das ist 4 Meter, ich habe keine Ahnung. Wie weit er da gesprungen ist, das ist auch unfassbar. Also das sind ja auch alle Spots, die können auch ganz leicht schief gehen. Also so, dann irgendwie verlierst du das Gleichgewicht oder sowas, dann ist es halt raus und dann ist es blöd. Aber Kofi Kingston hat das in den letzten, keine Ahnung, wie lange macht das jetzt, 6, 7 Jahre oder sowas, immer perfekt ausgeführt.
Ich bin mir sicher, das wird er dieses Jahr auch wieder machen. Da wird es wieder auch eine Kofi Kingston-Aktion geben. Das gehört einfach auch dazu, so wie Olaf das
gesagt hat. Ja, das ist wirklich jetzt fester Bestandteil des Rumbles eigentlich.
Ja, man wartet ja eigentlich auch schon darauf als Fan. Also wenn Kofi Kingston in den Ring kommt, da wartest du eigentlich nur darauf, wie wird er rausgeschmissen und wie rettet er sich nochmal, ne? Ich glaube, es gab auch einmal was mit den, wie hieß nochmal, mit den Rosebuds.
Mit den Rosebuds, wo er darauf gelandet ist, genau.
Ja, ne, und die dann wieder zurückgecrowdsurft haben und so. Also ich finde das auch okay. Es gab ja immer, das muss man auch mal sagen, so, es gab ja immer so verschiedene Spots innerhalb des Rumbles, die Geschichte dann eben aufgelockert haben. Ich erinnere mich da an, wir haben gerade schon angesprochen, Rumble 2000, wo ein Rikishi reingekommen ist und dann erstmal mit Too Cool getanzt hat und so, wo dann einfach der Rumble stillstand quasi und wo dann einfach der gesamte Fokus halt darauf gerichtet war. Und so Unterhaltungsgeschichten gehören auch einfach in so ein 1-Stunden-Match rein.
War da nicht sogar auch dann das Licht an und die Musik kam und alles, als sie dazu getanzt haben? Ja, ne, das war richtig so, richtig spot on.
Ja, das, und das war halt cool. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass ich damals Gänsehaut gehabt habe, als das losging. Und dann am Ende hat Rikishi beide rausgeschmissen so und hat gesagt, hey, wir sind doch, sorry, es ist halt hier jeder für sich allein und wir sind trotzdem Buddies und so. Shaggy, du wolltest noch etwas sagen.
Nee, ich wollte das, was du gerade schon erwähnt hast, dass er danach halt beide rausgeschmissen hat. Das war eine coole Aktion. Ja. Mehr wollte ich gar nicht dazu sagen.
Warte mal, okay. War das nicht auch der Rumble, wo immer diese zwei Asiaten immer wieder reinkamen, Funaki und der andere? War das der? Ich weiß das gar nicht.
Das war Takami Shinoku und Funaki. Ich glaube, das war da, wo sich Takami Shinoku doch irgendwie das Gesicht gebrochen hat, weil er bei dem einen
Mal. Oh, das sah so brutal aus. Aber die sind ja auch irgendwie fünfmal reingekommen und dann beim letzten Mal ist er einfach sehr, sehr ekelhaft mit seinem Gesicht auf den Boden geklatscht. Also.
Da, beim vorletzten Mal, tatsächlich beim letzten Mal Funaki alleine nur noch gekommen. Genau. So war das.
Noch ganz kurz zu dieser Kofi Kingston-Sache, was ich auch noch erwähnen wollte. Und zwar, das ist einer meiner Lieblingsspots, um eine Elimination zu verhindern. Und zwar, den fand ich immer unfassbar krank, der von John Morrison, wo er quasi geschlagen wurde und dann an diese Barrikade aus und springt und wirklich mit seinen Füßen so 5 cm über den Boden ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Das ist auch, also das ist perfekt ausgeführt. Das hätte so locker schief gehen können. Den liebe ich auch übrigens, diesen Spot. Wie er sich dann da aus dieser hängenden Position, weil der hängt da wirklich 5 cm über den Boden, zieht sich dann auch so ganz komisch hoch. Das ist auch einer meiner Lieblingsmomente, wie man eine Eliminierung verhindert hat.
Es gab auch noch, wir werden nachher noch über Kane sprechen, es gab aber auch einen schönen Spot, um das irgendwie vorwegzunehmen, mit Daniel Bryan, wo Kane draußen stand und Daniel Bryan halt eben auch rausgeworfen worden ist und dann aber in den Armen von Kane landet und zwar wirklich so auf schlimmste Romantic Comedy Art, also sich dann wirklich so mit den Beinen um Kane schlingt und dann quasi so in Kusshaltung mehr oder weniger eigentlich bei Kane auf dem Arm hängt und sagt so, bring mich zurück und dann gibt's halt die Yes und die No Chance und am Ende lässt Kane ihn dann fallen und dann ist er raus. So.
Das Witzige war ja auch, dass Daniel Bryan ja vorher Kane eliminiert hat, glaube ich, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das kann sein, ja. Ja. Nee, aber diese Spots gehören halt einfach dazu und Shaggy, wer fällt denn dir noch als Honorable Mention ein hier?
Jetzt, wo wir Kofi erwähnt haben, Kofi ist ja nicht annähernd in die Top 10 gekommen, einfach durch seine Aktion. Aber ich habe auch noch drei Namen, die auch weit entfernt von den Top 10 sind, aber die ich unbedingt erwähnen muss, wenn ich an Rumble denke. Das ist zum einen Hacksaw Jim Duggan natürlich, als Gewinner des ersten Rumbles.
Das stimmt.
So, der muss auf jeden Fall erwähnt werden. Ein Vince McMahon, der ja auch sogar einen Rumble gewinnen hatte. Und das war ein Rumble mit einer wirklich geilen Story. Der muss auf jeden Fall erwähnt werden. Vince McMahon, Steve Austin, die Story, als er im Höhepunkt quasi war. Das war ein cooler Rumble. Mir hat der Spaß gemacht. Nicht vom Wrestlerischen, aber von der Story her.
Ja.
Und ein anderer wichtiger Name, ich bin ganz gespannt, was Kai dazu sagt, ist Maven. Weil Maven hatte, glaube ich, seinen größten Karrierehöhepunkt beim Rumble, als er den Undertaker rausgeschmissen hatte.
Oh. Wahrscheinlich
sein einziger Karrierehöhepunkt.
Wo danach einfach komplett zerstört wurde.
Genau, wo dann die Geschichte danach war, dass er eigentlich für die nächsten 30 Minuten des Rumbles eigentlich nur quer durch die Halle geprügelt worden ist.
Genau.
Aber kannst du dich noch an Maven erinnern?
Ich kenne halt wirklich, also ich kenne nur diesen Rumble-Spot quasi. War das nicht auch so ein, war es nicht irgendwie ein Kampfsportler oder sowas? Oder hat er nicht auch irgendwo gewonnen oder so und ist dann dahin
gekommen? Tough Enough.
Genau.
Der war der erste Tough Enough-Sieger.
Ja. Dann hat er, aber das war das nicht sogar noch den Badass-Undertaker, den er dann rausgeschmissen hat?
Ja, ja.
Dann wurde irgendwie unten
Jumpkick.
Genau, unten runtergezogen und dann durch die Halle geschlagen von, einfach, ja, das war witzig.
Ja, und der Witz ist ja eigentlich auch, dass man, glaube ich, Jahr drauf diesen Spot nochmal wiederholt hat und dann ist der Undertaker halt einfach stehen geblieben und hat Maven verprügelt.
Stimmt,
also, stimmt. Da kann ich mich erinnern. Ja, da gibt's natürlich dann auch noch so ein paar Reminiszenzen, die man immer wieder aufgreift. Also, aber Shaggy hat absolut recht, ne? Also ein Hacksaw Jim Duggan muss man damit aufnehmen. Und auch ein Vince McMahon hat ja auch da eine durchaus prominente Rolle gespielt, auch so von den Storyline-Verstrickungen her, ne? Zwei Leute, die ich noch erwähnen möchte, die, also gerade einer von den beiden, der hat bei mir auch ganz hart an der Grenze der Top Ten gekratzt. Ich habe da trotzdem nicht reingenommen, weil, weiß ich gar nicht so genau. Also zum einen jemand wie ein Chris Benoit, den muss man halt eben nennen, weil der quasi zweimal hintereinander fast eine Stunde im Ring gewesen ist. Also 2004, da hat er gewonnen und 2005, da hat er nicht gewonnen. Der hat halt da wirklich auch krasse Leistungen abgeliefert, ne? Und war da wirklich auch das Workhorse im Ring und wirklich zweimal fast eine Stunde im Kampf gewesen. Das ist schon aller Ehren wert. Und ein Chris Jericho. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe mit mir gerungen.
Ich weiß nicht, warum der nicht drin ist.
Ja, ich hab ein paar Mal überlegt und so, aber letztlich war es halt auch so, er hat halt nie einen Rumble gewonnen zum Beispiel. Und ich hätte ihn gerne mit aufgenommen und er hätte es wahrscheinlich auch verdient gehabt. Ich habe ihn nicht mit reingenommen. Das ist einer der der Punkte, wo wir miteinander diskutieren können und wo ihr uns auch gerne schreiben könnt, wie ihr das seht. Also Chris Jericho gehört zu den Leuten, die die zweitmeiste Gesamtzeit im
Royal Rumble Match verbracht. Hat er jetzt nicht die meiste gebrochen im letzten Rumble?
Ist das so?
Ich glaube. Also ich sag mal, ich bin mir zu 80% sicher.
Okay, das kann natürlich dann sein. Dann habe ich da veraltete Daten. Auf jeden Fall war er halt der Iron Man aus 2003 und natürlich auch der Iron Man von 2017. Also allein, wenn man halt sich diese Karriere von dem Chris Jericho anschaut, also wie der sich immer wieder neu erfunden hat. Wir haben schon ein paar Mal darüber geschwärmt, ne? Und er ist auch gerade nach Wrestle Kingdom nochmal. Also Jericho ist einfach eine absolute Legende und ich freue mich auch schon wieder, ihn da beim Raw 25th Anniversary wiederzusehen, weil der ist einfach mega. Und wenn man sich überlegt, dass der quasi 2003 eine unfassbare Leistung abliefert und dann nochmal 2017 so Ewigkeiten da drin, also wer schafft das denn? Welcher Wrestler schafft das denn, über so lange Zeit so relevant zu bleiben? Also Jericho ist eine absolute Legende und ich bin auch gespannt, wann der endlich in die Hall of Fame aufgenommen wird, weil der hat es auf jeden Fall verdient. Ja, ne? Also Shaggy, wie stehst du dazu? Hätte Jericho in die Top 10 reingehört?
Ja, also zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher. Also er kratzt zumindest auch bei mir an der Top 10, wenn er nicht sogar drin ist. Also ein Jericho ist ja auch, wie du gesagt hast, das ist eine Legende und der hat einfach auch nicht den, also sein Status sollte viel höher sein als den er eigentlich innehat im Moment. Es liegt aber, glaube ich, auch daran, dass er einfach immer noch wrestelt und auch nicht mehr in den Hauptstories mit wrestelt, sondern auch im Midcard-Bereich sehr viel in der WWE getan hatte. Ich glaube, deswegen ist er nicht so die Legende, die es jetzt ein Triple H zum Beispiel ist, wenn man so will.
Ja, vielleicht auch, weil er so ein bisschen seinen eigenen Kopf hat. Das finde ich auch immer bei ihm ganz, ganz interessant, weil jetzt auch gerade so in den letzten Jahren mit seinen Bandauftritten und so, also, und ich weiß es nicht. Kannst du dir nicht genau sagen.
Ich mag das aber, also weil ich finde, beim Jericho, also bei einem Chris Jericho, du merkst einfach, das ist ein Wrestler, der ist nicht von der WWE abhängig. Also um jetzt mal so zu übertreiben, ich finde, das ist so ein Unterschied zwischen einem Goldberg und einem Chris Jericho. Also so, klar, du könntest jetzt auch einen Goldberg irgendwo anders hinstellen und der wär krass oder sowas. Aber ein Jericho sagt, okay, ich will einfach jetzt zeigen mit meinem Alter, ich kann einfach immer noch richtig, richtig gut wresteln. Und ich habe auch noch meine Band. Also so ich brauche so gesehen nicht die WWE. Also ich Chris Jericho, bin selber so die Brand, um es jetzt mal so quasi zu sagen. Und ja, das mag ich halt an einem Jericho, dass er irgendwie sich selbst so verwirklicht oder sich selbst auch immer noch so ein paar höhere Ziele steckt. Ich meine, er muss ja nicht mal bei Wrestle Kingdom auftreten. Und er muss ja nicht mal so ein Halbstunde-Match abliefern, was dann auch noch fantastisch gewrestelt ist. So, er hat einfach Bock da drauf und das ist so das, ich finde, da merkst du einfach, da ist jemand mit Herz bei der Sache dabei.
Ja, und um deine andere Frage zu beantworten, Olaf, ich glaube schon, dass Jericho irgendwann in die Hall of Fame aufgenommen wird, aber das sollte erst passieren, wenn er seine Karriere wirklich beendet hat. Vielleicht dann als Headliner 2021 oder so, wer weiß das schon. Also, ein Jericho gehört definitiv in die WWE Hall
of Fame. Auf jeden Fall.
Ja, also es gibt ja eigentlich auch gar keinen Grund, einen Chris Jericho irgendwie anzuzweifeln. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Ne? Also, der hat doch alles richtig in seiner Karriere gemacht. Weißt du, der hat bei der WCW erst, klar, da hat er gelitten und so, aber der hatte da seine Spots gehabt, ist dann zur WWE gekommen, ist dann da mega bekannt geworden. Jetzt ist er hier Rockstar geworden und macht nebenbei noch einen der erfolgreichsten Podcasts überhaupt. Also, der Mann weiß doch, wie es geht. Das muss man einfach so sagen. Und ich glaube, man kann auch um Chris Jericho gar nicht genug Respekt zollen für das, was er über die letzten, ja, keine Ahnung, inzwischen sind es auch wahrscheinlich schon 25 Jahre oder sowas, die er da, oder 30 Jahre fast schon, die er da aktiv ist. Also Jericho, ein ganz, ganz großer des Sports und da kann man einfach nur einen Hut vorziehen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich den sehe. Und der gehört auch zu meinen absoluten, meinen persönlichen Top 10 Wrestlern überhaupt, wahrscheinlich sogar zu den Top 5 oder so. Also ich hatte auch zwischendurch mal den Nickname irgendwie Jericho oder sonst irgendwas aus Jux genommen.
Also. Nicht schlecht, bei Knuddels.
Genau.
Aber Jungs, lass uns doch endlich zur Top 10 kommen. Ich bin schon ganz, ganz gespannt, was Olaf da zusammengestellt
hat. Dann sag mal, wer ist denn auf Platz 10?
Damit ich gleich ausgebuht werde hier.
Also fangen wir einfach mal so ganz aus der Hüfte raus.
Ja, auf Platz 10 ist Roman Reigns. Und zwar, das hat eine ganz es hat eine ganz einfache Bewandtnis dahinter, weil Roman hat natürlich eine krasse Win-Loss-Ratio, was so den Rumble angeht. Der war eigentlich nur bei 3 Rumbles dabei und hat aber zugleich einen gewonnen. Das war der 2015er und hat dann eben beim anderen noch die Hauptgeschichte quasi gespielt und ist inzwischen mit 26 Eliminierungen eben einer der Leute, die wirklich, also rechne das mal aus, 26 durch 3, der hat im Schnitt hat der damit über, ja, 8 und ein bisschen Wrestler pro Rumble eliminiert. Das ist fast ein Viertel des Rumbles dieses Mal. Also das ist schon aller Ehren wert und deswegen, auch wenn man einen Roman Reigns natürlich jetzt nicht so gemeinhin so mag und die Art und Weise, wie er auch gerade in dem Winner-Takes-All-Rumble-Match dargestellt wurde, was auch echt schrecklich war, sage ich auch absolut, dass da auch so ein Rumble-Match quasi so instrumentalisiert worden ist, aber trotzdem ist der eben in den letzten Jahren eine prägende Figur innerhalb des Rumbles gewesen und ich glaube, um da so ein bisschen vorwegzugreifen, ich kann mir das auch vorstellen, dass er das auch jetzt beim nächsten Rumble wieder sein wird. Also Kai, kannst du mit dieser Position für einen Roman Reigns leben oder weiß ich nicht, hättest du den gar nicht mit reingenommen?
Also Roman gehört definitiv da rein, also einfach kannst du sagen, was du willst. So der Typ, der hat, wie du gesagt hast, der hat drei Rumbles gemacht, hat einen gewonnen, hat in dem anderen hat er den Rekord aufgestellt für die meisten Eliminierungen.
Also 12?
Genau, hat Kanes Rekord gebrochen. So da wusste man eigentlich schon, so in welche Richtung der Roman geht, ne? So, da fing's schon an.
Und ja, ach, das ist aber auch okay.
Also. Ich meine, ich finde das immer so interessant, weil du musst halt mal gucken, guck dir mal den 14er Rumble an, wo dann irgendwie ein Batista unfassbar gehasst wurde und ein Roman, da wollten alle, dass ein Roman gewinnt. Und, ja. Und dann ein Jahr später, also dass der nicht erschossen wurde in Philadelphia, war alles. Also da wurde ja noch ein The Rock rausgeschickt, um irgendwie die Wogen zu glätten und da war ja Sodom und Gomorra. Also das ist unfassbar, was sich in einem Jahr da verändert hat.
Eben, das genaue Gegenteil. Der Roman war auch so over 2014. Also wenn man ihm da den Sieg schon gegeben hätte, das wäre einfach was Geiles gewesen. Und im Jahr 2015 war er dann schon der Overpushed-Typ und mit dem die Fans nichts mehr anfangen konnten.
Das war, klar. Entschuldige, das war aber auch ein ganz beschissen gebookter Rumble auch. Also, dass dann am Ende quasi...
Ey, das war so scheiße.
Kane und Big Show zusammen den Rumble aufräumen und quasi alle Publikumslieblinge, auch sowas wie den Dolph Ziggler war ja auch noch dabei und...
Einfach so, aber einfach rausschmeißen so. Und, also, die nehmen den hoch, schmeißen den am Hosenbund und werfen den raus. Mit dem Ambrose das Gleiche.
Ja, genau. Also, da war so viel Kacke dabei. Ich habe mir das letztens nochmal angeschaut und WWE hat ja in den letzten Tagen, also auch für Leute, die das WWE-Network nicht irgendwie abonniert haben, die haben in den letzten Tagen die Rumble-Matches bei YouTube online gestellt. Die kann man sich jetzt quasi gratis einfach so anschauen. Das habe ich dann auch mal gemacht. Irgendwie so aus purer Faulheit, weil ich das WWE-Network nicht starten wollte. Ich weiß nicht genau, wieso. Und da habe ich mir das auch nochmal angeschaut und ich war dann wirklich erbost auch darüber. Ich hatte das gar nicht mehr so im Gedächtnis, wie scheiße das einfach
war. Das ist einfach einer, also jetzt scheiß mal auf Roman Reigns und die ganze Sache. Das ist wirklich mit einer der schlechtesten Rumbles, weil der so schlecht geschrieben ist und die Sache mit Kane und Big Show, also ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat. Hat man dann gedacht, okay, dann ist man richtig angenervt von Kane und Big Show und freut sich, dass Roman die rausschmeißt oder sowas? Also das war einfach nur kein Spaß.
Nein, das war's absolut nicht.
Aber was ich richtig geil fand, war tatsächlich Roman's Entrance als Nummer 30 beim letztjährigen Im ersten Augenblick dachte ich, what the fuck, was soll denn diese Scheiße? So, und dann im nächsten Augenblick musste ich so lachen und habe mich dann total gefreut und habe mich schon auf die Reaktion anderer Wrestling-Fans gefreut auf Roman's Entrance. Also, das war schon eine geile Sache, oder?
Genau, apropos Reaktion,
ich weiß. Alter Zyniker!
Apropos hier diese Reaktion, ich weiß noch, irgendwann habe ich mal mit dem Tobi oder sowas, da haben wir uns so eine Stunde lang Videos hin und her geschickt von Reactions auf Roman als Nummer 30 und also da waren Sachen bei, das war so irgendwie so eine Art Public Viewing in so einer Kneipe oder sowas und die Leute, die sind, also da war alles bei, von Wut bis pure Fassungslosigkeit bis Enttäuschung. Und das war ja auch dieser Rumble, wo, ich weiß ja noch, das war dieser Most Stacked Rumble mit Lesnar und Goldberg und sowas und das und dann, wir haben ja alle gesagt, okay, ein Kenny Omega kommt, ein Finn Balor kommt, ein Samoa Joe kommt und sowas. Und nichts ist passiert. Und dann Nummer 30. Also, okay, jetzt, keine Ahnung, jetzt kommt CM Punk oder sowas. Da war so, okay, jetzt muss was passieren. Und dann kommt halt Roman Reigns raus.
Geil. Also,
das war schon heftig. Das war ein heftiger Moment.
Aber trotzdem. Aber
eine Sache noch. Nee, Olaf, erst du, dann nicht.
Nee, ich wollte nur sagen, aber trotzdem hat Roman Reigns halt eben das Gesicht des Rumbles in den letzten Jahren einfach geprägt.
Deswegen auch verdient in der Top 10.
Genau. Ganz klar. Und für die Hörer, die das jetzt natürlich erst wir haben das jetzt vor dem Rumble 2018 aufgenommen, für die, die es danach hören, da steht beim Roman Siegen natürlich nicht eine 1 mehr, sondern eine
2. Ja, klar, also deswegen. Also jetzt ist halt 33% bei seiner Win-Loss-Ratio und dann ist halt jetzt bald 50%.
Ja. Läuft, sag ich mal. Ja, Shaggy, die Nummer 9 bitte.
Die Nummer 9 auf deiner Liste,
auf oder? Auf meiner Liste, ja.
Die Nummer 9 ist jemand, der auch am Rumble 92 teilgenommen hat, an unserem Lieblingsrumble, aber auch davor an den Rumble und da sehr erfolgreich war, nämlich die beiden Rumbles davor gewonnen hat. Zwei Siege 1990 und 91. Niemand geringeres als The Immortal Hulk Hogan.
Genau, und der hat nämlich eine 50-prozentige Win-Loss-Ratio. Das ist mir jetzt gerade eben auch aufgefallen. Ja, also er hat zweimal den Rumble gewonnen bei 4 Royal Rumble-Teilnahmen. Das musst du auch erstmal so schaffen. 1990 hat er den, und er ist immer sehr spät reingekommen, muss ich auch dazu sagen. Also 1990 als Nummer 25, 1991 als Nummer 24. Hat aber zugleich, das muss man sich auch mal wegstecken, 4 Rumbles, 27 Leute eliminiert. Ist nicht ganz auf Roman Reigns Niveau, aber schon ziemlich ordentlich. Ja, aber vor allem das Geilste finde ich eigentlich diesen 89, wo er halt eben nicht gewonnen hat. War nur 12 Minuten im Ring, hat aber 10 Leute rausgeworfen. So, also das nenne ich mal einen effektiven Arbeitstag. So. Aber auch da natürlich ein Hulk Hogan, generell Anfang der 90er jemand, der das Wrestling geprägt hat und der auch das Bild vom Royal Rumble geprägt hat natürlich. Ne? Also ich kann mich da noch gut dran erinnern, 90, dann auch wirklich jemand, der da sehr dominant gewesen ist. 91 kam er halt eben rein, hat den Ring mehr oder weniger wirklich alleine aufgeräumt. Also Shaggy, du als jemand, der gerade so in der Wrestling-Historie da auch sehr verhaftet ist, also ein Hulk Hogan hat damals schon eine wichtige Rolle oder die wichtigste Rolle bei WWE einfach gespielt, oder?
Klar, definitiv. Er war das Aushängeschild und das war ja auch zu Recht, weil er hatte ja auch wirklich auch viele Fans. Was ich aber erwähnen muss, ist natürlich den Rumble 92, als er am Ende von Sid Justice damals noch aus dem Ring geworfen wurde und tja, so eine kleine Mimose und sauer wie er da war, hat dann Sid einfach rausgezogen aus dem Ring.
Ja, das war natürlich so ein schlechter Verlierer und so. Also, ja.
Und das noch als Babyface.
Ja. Ja, so war das halt eben. Ich habe mich auch damals, wir haben da auch sprechen auch im Match of the Week drüber und ich habe mich da auch damals, da habe ich mich sehr drüber gefreut, als das passiert ist, weil ich gesagt habe, so jetzt wird Hulk Hogan böse, jetzt wird Hulk Hogan böse und dann ist es aber dann im Endeffekt doch nicht passiert, ne? So, schade. Und man muss auch nochmal einen besonderen Moment hervorheben, natürlich den beim Royal Rumble 90, da gab es ja dann auch schon das erste Aufeinandertreffen vom Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior innerhalb des Rumbles. Die sich da schon, da war der Ring dann geklärt und die beiden standen alleine im Ring und da standen sich die beiden dann sozusagen als WrestleMania 6 Vorgeschmack im Ring und haben sich die ersten Aktionen geliefert. Ich glaube, es endete auch mit einer Double Clothesline, sodass da niemand schlecht aussah, dass dann am Ende Hulk Hogan trotzdem gewonnen hat. Naja, sag ich mal. Ja, will noch irgendjemand was zu Hulk Hogan sagen und seinen Rumble-Matches? Also, ich finde, das ist halt so ganz, ganz typisch 90er einfach gewesen. Ich habe auch damals immer gedacht, wenn Hulk Hogan in irgendeinem Match antritt, dann muss das Hulk Hogan gewinnen. Und da muss am Ende muss die Party sein, weil ansonsten ein WWF-Event darf halt nicht ohne Hulk Hogan Siegesfeier enden. Also so war das bei mir. Shaggy, wie war das bei dir?
Ja, ich musste nicht bei einer Hogan-Siegesfeier dabei sein oder mir das anschauen. Das musste nicht unbedingt sein. Aber ich habe eine andere Frage an euch beide. Hulk Hogan, Surprise Entrance 2018?
Ich glaube, Surprise Winner 2018.
Na, ich kann mir das nicht vorstellen. Das glaube ich nicht. Dann müsst ihr dann ja auch gewinnen, weil laut meiner Logik muss ja ein WWE-Pay-Per-View dann auch mit dem Hulk Hogan-Sieg enden. Also, ich will nicht Hulk Hogan gegen Brock Lesnar sehen, obwohl wir das ja auch schon damals schon machten. Ne? Also, vielleicht will Hulk Hogan auch einfach seine damalige Submission-Niederlage gegen Brock Lesnar nochmal wettmachen und dann kriegen wir Brock Lesnar gegen Hulk Hogan im WrestleMania Main Event.
Aber was ist denn, wenn dann Roman den Titel holt? Vorher und dann haben wir Hulk Hogan gegen Roman Reigns im 4-Stunden Iron Man Match und das ist dann aber ein Draw.
So, bevor ich Albträume bekomme, lass uns zu Nummer 8 kommen und auch hier stelle ich meine Frage. Surprise Entrance 2018, Nummer 8, Big Show, Jungs.
Ich bin
kann so ich mir vorstellen.
Unfassbar überdrüssig, was Big Show angeht, ne? Also das ist so dieses, also wenn ich so Big Show sehe, ich finde es so, okay, das ist ein sympathischer Typ, so, der ist auch cool, der hat auch seine Leistung gebracht und sowas, ist auch eine Legende, so das ist, also so geh mal durch Deutschland und sowas und frag mal die ganzen Leute, Big Show ist auch so ein Wrestler, den kennt eigentlich fast jeder, der mal irgendwie Wrestling geguckt hat auf, keine Ahnung, auf wo das überall lief, ne? Also Big Show ist auch so ein Name, den kennt fast jeder, aber die Sache ist, ich bin echt kein Fan davon, dass es immer so, okay, das ist der Rumble und jetzt auf einmal sind ein Big Show und ein Kane und ein Mark Henry wieder mega bedrohlich, so. Können sie halt ganz ja die Schuhe nicht binden oder so, aber dann auf einmal beim Rumble sind die so, oh, jetzt ist Big Show drin, jetzt müssen wir erstmal zu Zip draufgehen und der haut alle weg. Das mag ich nie. Das ist immer so dieses, also das finde ich immer kacke.
Aber Big Show ist immer für diesen Bud Spencer-Moment gut, wenn sich alle auf ihn draufstürzen und in der Mitte des Rings und der macht dann einmal,
ja, genau.
Und alle fliegen weg.
Aber, aber dafür ist jetzt Braun Strowman da.
Das stimmt, ja. Übrigens, das ist auch eine interessante Frage. Also wir machen ja noch eine Rumble-Preview, aber auch hier. Ich glaube, dass wir Braun Strowman im Rumble sehen. Ich glaube, dass er den, dass Brock Lesnar beim Three-Way verteidigt. Also quasi gegen Kane und dass dann Braun Strowman sagt, hier, ich kann ja eh alles machen, wie ich will und wann ich will und der kommt dann beim Rumble rein.
Braun Strowman als Rumble-Sieger wäre eigentlich auch ganz geil, oder?
Und wisst ihr, wie er das macht? Er kommt zum Ring und hebt den Ring hoch und schleudert
den Ja, man kippt den einfach einmal so um.
Das wäre witzig, weißt du, als wenn du, wie früher in Kindheitstagen, wenn dein Bruder irgendwie reingekommen ist und hat dann die Matratze hochgehoben, auf der du liegst und hat dich dann quasi aus dem Bett geschmissen. So, ja.
Das wäre schon geil.
Ja, seltsamer Vergleich, aber okay.
Was? Hat das dein Bruder nie gemacht?
Seltsamer Vergleich, aber okay. Nee, das hat mein Bruder nie gemacht.
Weil du den
ich habe auch keinen Bruder.
Ja, siehst du. Ich habe keinen. Wenn du einen 6 Jahre älteren Bruder hättest, dann wüsstest du, dass wie das geht.
Ich würde sagen, meiner ist 10 Jahre jünger. Wenn der das geschafft hätte, wäre kritisch geworden.
Der ist erst 2, dein Bruder?
Ja, 1. Der ist gerade in Planung.
Ja, nochmal zu Big Show zurückzukommen, bevor wir hier noch seltsamere Theorien aufstellen. Big Show trotzdem jemand, der auch, der halt immer für diesen What-the-fuck-Moment halt gut gewesen ist innerhalb des Rumbles. Der war halt immer jemand, wie Kai es gerade eben schon etwas negativ ausgedrückt hat, war halt immer jemand, der die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, natürlich im Rumble. War 12-mal dabei, das darf man auch nicht unterschätzen. Hat 31 Leute rausgeworfen. Und ja, bestes Jahr war aber eben 2009. In 9 Minuten 6 Eliminierungen kann man machen, aber vor allem war da der Undertaker mit dabei. Und insofern, ja, und den Royal Rumble 2000 hat er auch fast gewonnen, muss man auch mal dazu sagen. Ne, da erinnert sich kaum noch jemand dran, aber da gab es ja diesen ominösen Moment, wo er mit The Rock rausgekugelt ist. Und ja, was ja auch so mehr oder weniger ein bisschen schiefgegangen ist, weil beide die mit den Füßen den Ringboden berührt haben und ne? Also schaut euch das mal an. Also theoretisch hätte Big Show da auch einen Rumble-Sieg verbuchen können. Letztlich hat das halt nicht. Also trotzdem Big Show jemand, ich habe mit dem ja auch schon 2 Interviews geführt und so. Also ein ultra netter Typ irgendwie, sehr unterhaltsam, sehr witzig und jemand, der es verdient hat, in der Top 10 zu sein.
Ist er. Und ich glaube, er wird auch beim Rumble tatsächlich 2018 dabei sein. 5 Minuten vielleicht nur und dann 2-mal turnen und dann jemand noch eliminieren und dann wieder
so, auf. Also ein typischer Big Show-Abend.
Big Show gehört in Rumble. Ein normaler Big Show-Abend. Also ich finde, er gehört dahin.
Ja, dann hier Nummer 7. Kai, wer ist es?
Oh, unser Mann. Der Mann der Männer und zwar John Cena. Der Typ, der einen mit der geilsten Rumble-Siege hatte, muss ich sagen. Und dann einer, der eher so semi war. Also der 2008er Rumble, wo der in den Madison Square Garden zurückgekommen ist, das war schon verdammt geil, als Nummer 30 wieder die Halle explodiert ist und sowas. Hat auch gerade nach der Verletzung, wo gesagt wurde, irgendwie der fällt 9 Monate aus und nach 4 war er wieder da. Also das war schon ein verdammt geiler Moment, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wo er dann da im Entrance stand und die Arme so verkreuzt hat und
also nach oben
in
guckt.
Den Ring grinst. Ja, ja, eben. Mir ist auch gerade noch jemand anders aufgefallen, den wir bei den Honorable Mentions hätten nennen sollen. Kommen wir gleich zu, wenn wir mit John Cena durch sind. Aber ja, also John Cena hat 2008 auf jeden Fall für einen richtig coolen Moment gesorgt, hat natürlich auch für viele starke Matches, auch im Vorfeld des Rumbles gesorgt. Das fließt natürlich hier nicht mit ein, aber vielleicht so ein bisschen subjektiv. Und dann 2013, ja, das war halt richtig scheiße. Ne? Das kann man halt nicht anders sagen. Na, aber er hat auch für manche merkwürdige Momente gesorgt. Also 2011, diese Geschichte, wo er dann den New Nexus quasi im Alleingang rausgeworfen hat. Mhm. Mit Hornswoggle übrigens, wollte ich nur mal so erwähnt haben.
Ja, wo Hornswoggle dann AA macht.
Ja. Na, und solche Sachen, wo er dann mit Hornswoggle da auf Best Buddies gemacht hat. Auch das habe ich mir das auch nochmal angeguckt. Und ich habe gedacht, so, alter Schwede, ey, was geht denn da ab? Was ist denn das für ein Blödsinn? Ich weiß auch, dass ich damals gekotzt habe. Also diesem 40-Mann-Rumble.
Metaphorisch hoffentlich.
Nee, bildlich.
Wortwörtlich.
Wortwörtlich. Also, nein, also das war auch ein schlimmer Moment. Und 2013 halt auch, da wo er dann den Rumble gewinnt, damit hätte man noch leben können. Aber damit war halt auch eben klar, dass man aus Once in a Lifetime halt eben Twice in a Lifetime macht. Und dass es dann eben The Rock gegen John Cena bei WrestleMania gibt.
Da wurde übrigens Ich hasse The Rock geboren. An dem Tag.
Ja, naja, aber trotzdem John Cena auch da wieder eine unangefochten, jemand, der eine sehr wichtige Nummer gewesen ist, genauso wie der nächste Mensch.
Wolltest du nicht noch eine Honorable Mention haben?
Genau, du wolltest noch jemanden einwerfen.
Ja, ich wollte noch jemanden, wir haben Edge ganz vergessen.
Weil ich gerade sagen, weil du an Returns gedacht hast bestimmt, ne?
Ja, ja, genau. Ja. Und da ist mir auch eingefallen. Den hätten wir auch noch nennen müssen, natürlich auch ein geiler Return damals. Und auch jemand, der eine sehr wichtige Rolle natürlich über die Jahre gespielt hat. Den habe ich halt eben komplett vergessen in meiner Liste. Kann auch mal passieren. Shaggy, die Nummer 6, bitte.
Ja, passend. Überleitung gefunden von Edge, ein ehemaliger Tag-Team-Partner von Edge. Und es ist nicht Christian. Und es ist nicht Hulk Hogan, den hatten wir schon. Es ist Randy Orton. Randy Orton mit 2 Rumble-Siegen und 7 Teilnahmen und insgesamt 20 Eliminierungen. Also verdient in der oberen Rangliste der Top 10. Oder im mittleren.
Ja, also da ist natürlich auch die Frage, ob man dir so prominent setzen muss.
Wollte ich gerade sagen, also auf 6, schwierig.
Aber er hat 2 Rumbles gewonnen, das darfst du halt auch nicht unterschätzen. Ne? Also auch da 2 Rumbles bei 7 Rumble-Teilnahmen. Der aktuelle Rumble-Sieger natürlich auch, über den wir uns alle sehr gefreut haben.
Der Titelverteidiger.
Ja, eben. Ne? Also er hat jetzt nicht so die beste Quote, finde ich, was so die Eliminierung angeht, weil bei 7 Teilnahmen 20 Eliminierungen ist nicht so mega viel.
Er ist auch ein gemächlicher Typ, der Randy, ne?
Ja, der ist halt auch ein bisschen gemütlich halt, ne? Der schlägt nur dann zu, wenn sich's lohnt. Aber trotzdem ist er für mich jemand, der auch durchaus so eine wichtige Rolle im Rumble gespielt hat, allein durch die 2 Siege, die er eingefahren hat. Und insofern, vielleicht habe ich ein bisschen hochgesetzt, so im Nachhinein. Also vielleicht hätte ich ihn wahrscheinlich dann eher wahrscheinlich wäre es ein Platz 7 oder 9 oder vielleicht ein bisschen rechtfertiger gewesen. Aber trotzdem, ich habe jetzt hier mal auf 6 gesetzt. Wir diskutieren nachher noch darüber. Ich glaube, die beiden Kollegen hier in der Runde haben auch noch ein paar Einwürfe da.
Ich glaube, seit 2013 kann das sein, dass Randy Orton, der einer wieder der Ersten war, der nach dem Sieg nicht im Main Event gekämpft hat. Ich glaube, bei 2012 bei Sheamus war das so. Danach, die waren alle und Randy Orton hat ja auch nicht im Main Event gekämpft. Schade eigentlich. Also was heißt schade? Schade für ihn, gut für uns.
Ja, es gab ja da einige. Ich glaube, auch ein Edge hat ja auch nicht immer im Main Event gekämpft, als er das Ding gewonnen hat dann. Aber ja, das stimmt schon. Also weiß gar nicht genau wieso, aber letztlich die Fehde mit Randy Orton gegen Bray Wyatt hat vielleicht auch nicht mehr hergegeben.
Nee, auf keinen Fall.
So sage ich mal. Übrigens war Hulk Hogan, um da nochmal ganz kurz einen Schritt zurück zu machen. Hulk Hogan ist einer von nur 3 Leuten, die quasi hintereinander 2 Rumbles gewonnen haben, um es auch mal so zu sagen.
Alles in den 90ern übrigens, ne? Hulk Hogan, Shawn Michaels und Austin.
Ja. Jetzt hast du die Pointe vorweggenommen.
Oh, schade. Mann, ey.
Geil.
Oh, ey. Einfach kein Gefühl bei Headlock.
Ja, eben. Das geht halt überhaupt nicht. Die Nummer 5, da habe ich den Undertaker positioniert. Aus dem einfachen Prinzip, weil der Undertaker geht halt immer. Da macht man nie was mit falsch. Hat immerhin einen Rumble-Sieg verzeichnet, 2007. 11 Rumble-Teilnahmen, 39 Eliminierungen. Auch der, ähnlich wie Big Show, wann immer er im Ring stand, war das halt immer a force to be reckoned with, wie man so schön sagt. Ne? Also jemand, der dann immer eine große Rolle gespielt hat, jemand, der auch immer, wie soll man sagen, immer als Favorit galt einfach. Und ich finde, für seine Leistungen, auch gerade diese coole Matchphasen, auch mit dem Shawn Michaels, die er dann da abgeliefert hat, natürlich auch die etwas weniger ruhmreichen Momente, wie zum Beispiel damals, als Giant Gonzalez debütiert ist, 93. Ich verbinde halt ganz viele Erinnerungen mit dem Undertaker und auch gerade was den Rumble angeht. Shaggy, geht's dir da ähnlich?
Genauso wie du es gesagt hast, also auf jeden Fall verdient ihr auf Platz 5 der Undertaker, der war immer ein wichtiger, wenn er dabei war, war er immer ein ganz, ganz wichtiger Teilnehmer, immer einer der Favoriten und tja, bei 11 Teilnahmen nur ein Sieg, ist schon nicht unbedingt so viel, aber der Undertaker hatte das auch nicht nötig, ja. Aber 39 Eliminierung, also der ist auf jeden Fall verdient auf Platz 5.
Aber ganz kurz dazu, ich muss sagen, der Undertaker hat sogar meiner Meinung nach mit den besten, wenn nicht sogar den besten Royal Rumble Sieg, wo er quasi nach dem eigentlichen Rumble noch so ein 20-Minuten-Match war zwischen ihm und Shawn Michaels. Also,
ja, das war 2007, ne?
Genau, und das Problem war, ich wusste, dass Undertaker gewinnt. Also als ich den Rumble gesehen habe. Hätte ich das aber damals nicht gesehen, ich glaube, ich wäre gestorben vor Nervosität. Also weil, das war ja so ein Hin und Her und das war so knapp und wie ich gerade gesagt habe, ich glaube, die haben sich danach noch 15 Minuten geprügelt oder sowas. Du wusstest halt nicht, wer von beiden gewinnt jetzt. Und ist das nicht sogar das, wo dann Shawn Michaels auch Undertaker wieder in den Ring switchen musikt quasi? Also
es kann sein, ja. Es war auf jeden Fall eine richtig geile Schlussphase halt.
Unfassbar, wie geil das war zwischen den beiden. Hatte man auch, glaube ich, danach nicht mehr so dieses 1-gegen-1 zwischen den letzten beiden. Es ist einfach fantastisch. Hat sich auch gezeigt, dass ein Taker und Shawn Michaels, dass da noch mehr ging. Später bei WrestleMania. Also unfassbar. Also wirklich die Schlussphase von 2007er Rumble unbedingt angucken.
Ja, ist halt auch ungewöhnlich, wie du schon gesagt hast, ne, dass du da quasi nochmal so ein Einzelmatch hinten angeschoben hast. Normalerweise geht's ja dann, wenn die Final Four im Ring sind, geht's ja normalerweise relativ schnell. Also dann haben wir auch letztes Jahr zum Beispiel gesehen, wo es ja auch relativ schnell die Eliminierung gab. Aber hier war es wirklich so, dass die beiden sich dann nochmal ein richtiges Match geliefert haben, was, finde ich, auch richtig gut gewesen ist, um den Wert und die Bedeutung dieser beiden Wrestler nochmal zu unterstreichen. Also da hat man sich schon was Gutes ausgedacht und Undertaker und Shawn Michaels, ich glaube, da kann man gar nicht genug des Lobes drüber sein, als wir das jetzt hier auch sind, ne? Also das war eine richtig coole Schlussphase und wer das noch nicht gesehen hat, da unbedingt mal reinschalten. Undertaker auf Platz 5 und wir nähern uns langsam den Top 3. Jemand, der die meisten Rumbles gewonnen hat, aber trotzdem nicht in die Top 3 reingekommen ist, auch da kann man sicherlich drüber diskutieren, ist für mich Stone Cold Steve Austin, der es nämlich nur auf 4 geschafft hat. 3 Rumble-Siege, ich habe schon gesagt, 1997 als Nummer 5, 1998 als Nummer 24 und 2001 als Nummer 27. 36 Eliminierungen, 6 Rumble-Teilnahmen, wieder ein Mann mit einer 50%igen Win-Loss-Ratio beim Rumble.
Stimmt.
Siehst du, mein Mathe ist heute ziemlich gut, oder?
Ja, also ich weiß auch nicht, hast du mal irgendwie so einen Förderkurs belegt zwischen den letzten Podcasts, oder?
Ich weiß auch nicht, ich wollte gerade sagen, ich habe Buchstabensuppe gestern gegessen, aber es war dann doch wohl die Zahlensuppe oder so.
Schon so alles vorgerechnet, weißt du, saßt du mit dem Rechenschieber da so, weißt du, Stone Cold, okay, 50%, Roman Reigns 33%, Hulk Hogan, Leute, ich hab's. Ich bin vorbereitet.
Ja, du, weißt du, ich hab euch ja nur bei der ersten Version des Handouts geschickt. Ich hab hier die ganzen mathematischen Gleichungen stehen alle noch nebenan, weißt du? Ja, Stone Cold Steve Austin, Platz 4 bei mir. Auch da wieder, ich glaube, da kann man vortrefflich drüber diskutieren. Aber, Shaggy, wie siehst du das? Nummer 4 gerechtfertigt, hätte man ihn höher setzen sollen.
Also, ja, definitiv. Stone Cold Steve Austin ist bei mir ganz klar die Nummer 1, lustigerweise, Olaf. Also, da würde ich auch, da kann man diskutieren, wie du es gesagt hast, aber schau dir die Zahlen an. 6-mal teilgenommen, davon 3-mal gewonnen und von den 6 Teilnehmern 5-mal unter den Final Four. Also, für mich ist Austin ganz klar der Royal Rumble Performer der WWE. Tja. Ohne Zweifel.
Kai, wie siehst du das?
Bei mir ist Austin ganz klar die 2 übrigens. ist nicht meine 1, aber also ja, der Einzige, der 3-mal gewonnen hat und halt auch, also es ist der Typ, der hat ja wirklich den Rumble dominiert, irgendwie von 97 und alles. Also erstmal halt Back-to-Back gewonnen und dann 2-1 nochmal. Also mindestens Top 3 eigentlich.
Ja. Nein, das ist ja auch absolut okay. Also
ist alles subjektiv.
Eben, ne? Das ist ja auch, hab ich auch gesagt, da spielt nochmal das subjektive Empfinden so ein bisschen mit rein. Ich kann es dir auch gar nicht genau sagen, warum ich ihn hier auf 4 gewählt habe. Ich glaube, das lag zum einen daran, weil er halt teils nicht die, ich meine, 97 war er sehr lang im Ring natürlich, aber trotzdem in den darauffolgenden Rumbles war er relativ kurz dabei. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was seine, vielleicht bin ich auch noch so ein bisschen, ob diese Storyline-Rumbles von 98 war das, ne, wo wir uns darüber beschwert haben, vielleicht da auch noch so ein bisschen angekekst drüber, ich weiß es nicht mehr. Also eigentlich müsste man Steve Austin ein bisschen höher setzen, ich habe es in diesem Fall nicht getan, aber trotzdem ist auf jeden Fall auch in Austin jemand, der den Rumble natürlich extrem geprägt hat, natürlich auch gerade in dieser Hochphase, in der Boomphase zwischen 97 und 2001, da extrem wichtig gewesen ist. Ne? Also 2001, auch für mich übrigens einer der besten Rumbles, die wir gehabt haben, auch mit sehr, sehr unterhaltsamen Phasen. Da hatten wir auch Kane gehabt, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, der halt da sehr dominant gewesen ist. 97, 98 waren auch, vielleicht liegt es daran, dass das nicht meine Lieblings-Rumbles sind. Ich mag die beiden nicht so besonders. Also, Shaggy, wie ist deine Meinung zu diesen beiden Rumbles?
Ja, ich war ja Austin-Fan, so von daher habe ich mich damals sehr über seine Siege gefreut. Die Rumbles nach, jetzt hier aus heutiger Sicht nochmal angeschaut, da würde ich auch sagen, es sind nicht die besten Rumbles, ganz klar. Aber es sind auch, jeder Rumble ist auf irgendeine Art und Weise auch irgendwie unterhaltsam und spaßig. Und das waren die beiden auch. Und 2 Jahre hintereinander Austin siegen zu sehen, war schon cool. Ich habe mich damals sehr gefreut. Aber Olaf, ich wollte nochmal ganz kurz begründen, den wahren Grund sagen, warum Stone Cold bei dir nur auf Platz 4 ist. Und zwar beweist es, dass du einfach weniger Ahnung vom Wrestling hast als Kai und ich.
So nämlich.
Genau.
Ja. So, dann komm mal jetzt zu deiner Top 3. Wer hat es denn bei dir aufs Treppchen geschafft, Olaf?
Triple H habe ich auf 3 gesetzt. 2 Rumble-Siege, 2016 und 2002. 9-mal beim Rumble dabei, also nicht ganz so eine gute Quote, wie das die anderen haben, aber war dafür auch über 4 Stunden im Ring. Ne, muss man auch mal dazu sagen. Natürlich der 2016er Rumble-Sieg, naja, sag ich mal, so mittelgeil.
Muss man war so ein bisschen geschenkt, ne?
Ja, so ein bisschen. Dafür aber war er 2-mal der Iron Man. Also das rechne ich halt Wrestlern auch mal sehr, sehr hoch an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 96 noch als Hunter Hearst Helmsley, 48 Minuten im Ring und 2009 dann auch als Triple H war er dann eben 49 Minuten im Ring. Also 49, 55, also fast 50 Minuten im Ring. Hat 33 Eliminierungen und ja, ich finde halt auch da wieder, da sind eh die Grenzen zwischen den Top 5, würde ich sagen, oder Top 4 auf jeden Fall, sind halt sehr fließend, das kann man so auslegen quasi, also nicht quasi, aber da kann man auch schieben, ohne dass man, keine Ahnung, Magenprobleme bekommt. Trotzdem finde ich, dass ein Triple H halt immer jemand gewesen ist, der extrem dominant gewesen ist und der halt eben auch, sich auch da innerhalb des Rumble-Matches eben auch sehr den Arsch aufgerissen hat, mal abgesehen von 2016, aber der hat da auch immer eine imposante Rolle gespielt, hat 33 Eliminierungen, ist auch ziemlich gut. Shaggy, kannst du denn wenigstens mit dem Herrn Triple H hier auf 3 leben?
Damit kann ich gut leben. Auf meiner persönlichen Rangliste ist Triple H tatsächlich auch auf 3 gelandet. Und zwar einfach, wenn man sich die Zahlen so betrachtet, die du gerade aufgezählt hast, dann leuchtet es ein, dass er ein verdienter Bronzemedaillengewinner ist.
Ja, hast du irgendwelche speziellen Triple H-Erinnerungen?
Na, ich erinnere mich auch an den Rumble 2.9. Also da war Triple H ja schon gestandener Star, schon weit drüber und war trotzdem nochmal war 50 Minuten im Ring im Vergleich zu 96, 13 Jahre vorher noch als Hunter West Helms, wie du gesagt hast. Das war schon eine Riesenwandlung. Und dann hat er da seine alte Zeit, die er sicherlich nochmal toppen wollte, extra auch getoppt in 2.9.
Ja. Kai, wie sieht es bei dir aus? Kannst du mit dem guten Triple H da leben?
Ja, also bei mir wäre er halt nicht in der Top 3 gewesen, aber wie gesagt, subjektiv. Ja, der macht das schon. Also für mich ist halt immer dieser Rumble-Sieg 16 so ein bisschen, der hat immer so einen negativen Beigeschmack einfach.
Ja, das
So, wenn
kann
du
ich halt auch
halt
ein bisschen
dieses
verstehen.
Gesamtbild betrachtest. Also ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, ich muss mal eine Lanze brechen für den 16er Rumble, weil der hat teilweise ein paar echt geile Sachen. Also so, abgesehen davon, dass der Kameramann keine Ahnung was war, also oder eher gesagt die Typen im Production Truck, was sich da bei AJs Debüt gedacht haben, aber das hat das Debüt von AJ Styles, was einfach ein fantastischer Moment ist. Dann hast du noch die Sache mit Kevin Owens und AJ, wo dann Kevin Owens AJ rausschmeißt und sagt so Welcome to WWE. Dann kommt noch ein Sami Zayn zurück beim 16er Rumble, aber auch die Momente zwischen einem Bray Wyatt und einem Triple H, dieser kurze Stare-Down war auch fantastisch. Dazu kommt dann noch die eine Sache hier mit das Ende, wo so jeder so ein bisschen eine Hoffnung hatte, vielleicht gewinnt ja doch den Ambrose, wo auf einmal die Crowd komplett ausgerastet ist für den Ambrose, wo es dann irgendwie da um die letzten beiden ging. Also ja, der hat sehr, sehr viel Müll, gerade mit der League of Nations und sowas und Rusev, der den Fernseher mitnimmt, was ich immer noch lustig finde. Aber also ich finde, der ist nicht so schlecht, wie er immer gemacht wird, der 16er Rumble. Wenn du jetzt das alles in Storyline einordnest und dann sagst, oh ja, dann gab es da das WrestleMania Main Event, klar, das ist alles Bullshit. Aber das ist doch noch ein Rumble, der meiner Meinung nach sehr viel Spaß macht. Und also der Moment, wo halt auch Triple H reinkommt, das ist trotzdem ein cooler Moment.
Das stimmt, ja. Das
Wenn du musst dann halt so für sich alleine gucken. Du einfach so sagen, alles, was vorher war und hinterher war, schneidest einfach weg und du guckst dir quasi nur den Rumble an und der Rest ist egal. Dann hat man damit schon sehr, sehr viel Spaß, finde ich.
Ja, ich habe ihn damals als mittelmäßigen Rumble irgendwie eingeordnet, glaube ich. Also ich weiß nicht, wie negativ ich damals war. Wahrscheinlich einen Tag danach wahrscheinlich schon so ein bisschen negativer, als ich das jetzt bin. Man wird ja altersmilde irgendwie. Aber ich glaube, das ging halt auch. Also jetzt, wo du es nochmal aufzählst, der hatte schon seine Momente gehabt, aber trotzdem durch das Finale ein bisschen grenzwertig. Nichtsdestotrotz ein Triple H halt eben auch einer von den Leuten, die halt eben über die Jahre natürlich sehr, sehr viel getan haben im Ring, natürlich auch sehr oft ihre Autorität und ihre Position ausgespielt haben. Aber
Ja, das ist so ein McMahon-Ding halt, ne?
ja, eben, also von daher, aber trotzdem halt auch im Rumble-Match halt eben immer jemand sehr Wichtiges und sehr Prägnantes gewesen ist. Genauso wie der Mensch, der auf Nummer 2 landet, der hat noch nicht mal einen Rumble gewonnen, hat dafür aber die meisten Rumble-Teilnahmen, nämlich 19 in 22 Karrierejahren, hält immer noch den Rekord für die meisten Eliminierungen insgesamt, nämlich mit 44 beziehungsweise 43, je nachdem, wie man es auslegt. Es ist nämlich ein gewisser Kane. Und das ist wahrscheinlich jemand, allein aufgrund der Rumble-Siege, den vielleicht manche nicht so hoch einsortieren würden. Oder, Shaggy?
Genau, das ist ich hätte ihn nicht in den Top 3 gesehen, wobei Kane natürlich ja lange Zeit so der krasseste Teilnehmer war, wenn er immer reinkam, aufgrund der meisten Eliminierungen, aufgrund auch seines langen Rekordes für die meisten Eliminierungen an einem Abend. Also Kane ist auf jeden Fall immer ein großer Name beim Rumble gewesen, aber da er tatsächlich nie gewonnen hat, trotz der ganzen zahlreichen Teilnahmen, wäre bei mir auch nicht in der Top 3 gewesen. Ganz klar nicht. Aber ich kann auch verstehen, dass du ihn so hoch angesetzt hast, weil du auch hoffst, dass er dieses Jahr wieder im Rumble teilnimmt und auch
Und
wieder
gewinnt.
und gewinnt.
Ja, er war
Und
ja auch
der
ein paar
Rekord von
Mal,
Roman Reigns bricht.
ja, aber er war ja auch ein paar Mal unter den Top 3, Top 4. Also, wir haben gerade schon den schlechten Rumble mit Roman
Ja,
Reigns
das
als.
zählt nicht.
Natürlich zählt das.
Nee.
Aber es gab auch noch den 2001er Rumble, wo mit Orson letzter Mann gewesen ist. Also er hat da auf jeden Fall eine Rolle gespielt. Ich finde auch diesen Rekord halt sehr beeindruckend, dass er quasi ja über 15 Jahre lang diesen Rekord mit den 11 Eliminierungen in einem Match gehalten hat. Das finde ich spricht schon für sich und auch dieses, ja, wie soll man sagen, dieses Vertrauen, was WWE auch da in ihn gehabt hat, dass man ihn da quasi aufbaut und so. Und wer sich fragt, warum ich gerade eben 44 beziehungsweise 43 gesagt habe, könnt ihr euch vorstellen, warum, Kai und Shaggy?
Weil der Zahnarzt nicht zählt.
Genau, genau das, weil er nämlich auch als Isaac Yankem ja quasi eine Eliminierung auf seinem Konto hat und die zählt natürlich laut WWE ja Geschichtsbüchern nicht so, weil das ja ein anderer Wrestler gewesen ist.
Aber das Komische ist eigentlich, wenn du halt mal überlegst, der Rekord war doch 11, ne? Genau.
Ja.
11 Eliminierungen. Das heißt, er hat in einem Rumble 11 Leute rausgeschmissen und dann eigentlich in den restlichen 18 bestimmt immer nur 2 oder sowas. Also es ist irgendwie, das ist ganz komisch, dass er irgendwie in 19 Rumble-Teilnahmen hat er irgendwie 44 oder halt 43 Eliminierungen, aber davon sind halt 11 in einem einzigen Rumble und in den anderen 18 war immer so, ja, ich bin Kane, ich schmeiße 2 Leute raus und dann, ja.
Tja, also so ist das.
Besonders, er hat ja im 15er Rumble auch noch viele rausgeschmissen mit Big Show zusammen, ne?
Ja, ja, also man muss halt sagen, auch Kane war natürlich immer so dieser, so ein bisschen dieser Freak-Charakter, ne? Der kam halt dann eben rein und dann hat sich das alles auf ihn konzentriert und so weiter und so fort. Und er hat dann auch manchmal nur einen rausgeschmissen oder vielleicht auch gar keinen, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf.
Santino.
Ja, ne? Und der dann aber auch relativ schnell wieder rausgeflogen ist, so ungefähr. Also, ja, das schwang natürlich, aber du hast natürlich recht, ne? Also, wenn man sich das mal so anschaut, dann bröckelt natürlich die Fassade mit den meisten Eliminierungen so ein bisschen, weil es natürlich schon, also rein von der Ratio her, also rein von dem Schnitt her, dann nicht mehr ganz so beeindruckend ist. Aber trotzdem möchte ich auch Kane mal irgendwo weit oben sehen. Ich finde, Kane ist auch jemand, der wird halt immer so ein bisschen unter ferner Liefen teilweise gehandelt. Und zumindest im Rumble, finde ich, war das schon jemand, den man da auch durchaus mal so ein bisschen höher ansetzen kann. Aber ich kann es auch durchaus verstehen, dass man den eben aufgrund der fehlenden Rumble-Siege nicht so hoch einsortiert. Genauso kann ich verstehen, dass vielleicht ein Steve Austin bei einem Shaggy auf 1 landet, während bei mir ein Shawn Michaels auf 1 landet. Und das hat auch David, glaube ich, letztes Mal schon gesagt als Spoiler. Der hat ja auch direkt gesagt, er würde Shawn Michaels auf 1 nehmen. Kai, kannst du das verstehen?
Das ist die Sache, weil bei der 2 hätte ich Shawn Michaels aufgesetzt, aber bei der 1 bin ich komplett d'accord mit dir. Also, das ist einfach auch diese ganzen Emotionen, die halt Michaels in diesen Jahren also durchgespielt hat. Du hast halt erstmal diese Back-to-Back-Siege, die einfach fantastisch waren, aber dann auch, um ein bisschen in die Zukunft zu gehen, dann hast du diesen 2007, was ich angesprochen habe, dieses fantastische Pre-Rumble-Match, nenne ich es jetzt mal, mit dem Undertaker. Und auch was eine Sache ist, die mir auf ewig im Gedächtnis bleibt, ist dieser sehr, sehr verbissene, alles reinwerfende Shawn Michaels 2010 müsste das gewesen sein, wo er unbedingt gewinnen wollte, um dann gegen den Undertaker anzutreten, aber dann leider rausfliegt und auch noch diskutiert und sagt, nee, ich will drinnen sein und halt sichtlich frustriert draußen ist. Das ist auch so ein Shawn Michaels-Moment, den finde ich fantastisch. Also,
absolut.
Das ist unglaublich, wie der, also diese ganzen Stationen, die er durchlaufen hat. Erstmal als sehr junger Wrestler dann und dann halt in den 90ern einfach als super großes Talent, das dann gewonnen hat. Und dann halt irgendwie auch in den 2000er Jahren dann irgendwie schon so fast als Veteran, nenne ich es jetzt mal, oder als Legende dann noch im Ring stand. Also das ist, also wirklich die Sache, 2007 ist unglaublich gut, wie ich es jetzt schon tausendmal gesagt habe. Aber auch dieser sehr frustrierte und verbitterte Shawn Michaels, der unbedingt nochmal bei WrestleMania gegen Undertaker kämpfen wollte, 2010, das ist auch fantastisch. Und deswegen Shawn Michaels verdient auf der 1.
Tja, Shaggy, was sagst du dazu?
Also ich sehe Shawn Michaels auch ganz geil weit oben. Aber bei mir war er auf der 2 gewesen, auch allein, wenn man sich die Zahlen betrachtet, wie ich es jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. Aber beim Rumble hat Shawn Michaels einfach auch wirklich denkwürdige Momente abgeliefert. Und deswegen, Shawn Michaels ist ein Rumble-Performer und verdient bei euch auf 1 oder bei mir auf 2, ganz, ganz klar. Ich erinnere mich noch an Rumble 95, als er als Nummer 1 zum Ring kam und British Bulldog als Nummer 2. Und der British Bulldog damals noch mit fashion-offenen Haaren. Das war ja ungewohnt für ihn damals. Und beide waren ja auch die letzten beiden im Ring. Und dann sah es so aus, als hätte British Bulldog Shawn Michaels eliminiert. Aber der konnte sie in den Seilen festhalten und gewann dann tatsächlich den Rumble. Das war auch eine coole Geschichte beim Rumble.
Auch ein sehr prägender Spot, den man danach ja ganz, ganz oft gesehen hat.
Ja. Eben. Ja, ja, auch gerade dieses, wo er dann am obersten Seil hing und sich dann noch hochgearbeitet hat, wo ein Fuß den Boden berührt hat und so, das war ja auch dramatisch. Shaggy kann sich garantiert daran erinnern, weil Shawn Michaels danach mit Pamela Anderson im Ring gefeiert hat.
Genau, da kann ich mir das weiß ich ja noch genauer. Die sollte ihn ja dann auch bei WrestleMania zum Ring begleiten, aber Pamela Anderson hat dann Diesel zum Ring begleitet bei WrestleMania, wenn ich es richtig erinnere, und ja. Shawn Michaels wurde von
Jenny McCarthy.
Genau, Jenny McCarthy, die...
Warum weiß ich sowas, ey?
Ja, sowas muss man auch wissen. Jenny McCarthy, obwohl lange mit dem großartigen Jim Carrey zusammen war, zum Ring begleitet. Das war auch ein cooler Moment. Also, die sind auf jeden Fall hübscher als Shawn Michaels und Diesel zusammen. Obwohl sie blond sind.
Ja, na. 96 muss man vielleicht auch mal hervorheben. Also, das war ja dann auch die große Comeback-Story ja von Shawn Michaels nach der Verletzung und so. Und eine denkwürdige Eliminierung. Er hat nämlich da Vader und Yokozuna in einem Rutsch rausgeschmissen und damit, ich weiß gar nicht, gefühlte 500 Kilo wahrscheinlich einmal aus dem Ring rausgewuchtet. Wahrscheinlich ein bisschen
mehr.
Weniger.
Hä? Mehr, ein bisschen mehr.
Echt?
Ja. Und Yokozuna hat doch Nee, Quatsch, 500 ist doch ein bisschen hochgegriffen. Stimmt, wahrscheinlich ein bisschen weniger.
Ja, siehst du hier, meine Mathe stimmt heute. Also ja, da ja, kommst du mir nicht ran. Shawn Michaels ist auf jeden Fall auch jemand, der halt eben da Akzente gesetzt hat. Also zum einen, wir haben es gerade schon angesprochen, 1995 als Nummer 1, als die erste Nummer 1 wirklich, die den Rumble gewonnen hat. Und er war halt auch jemand, der 5-mal unter den Final Four gewesen ist. Also auch da jemand, wenn der dabei gewesen ist, also er war ja, glaube ich, auch noch mal bei dem 94er Rumble war er, glaube ich, auch unter den Top 4. Dann, glaube ich, mit das war auch Lex Luger, Bret Hart, Shawn Michaels und ich glaube, es war Fatu von den Headshrinkers, oder? Der irgendwie da so gar nicht reingepasst hat. Naja. Ich glaube, so war das. Und dann sind halt Fatu und Shawn Michaels relativ schnell rausgeschmissen worden und dann war es dann eben Bret Hart und Lex Luger. Aber trotzdem, ein Shawn Michaels, ich glaube, Shawn Michaels wird in jeder Rangliste, die wir hier aufstellen, ganz, ganz oben erscheinen, weil der einfach WWE über 10, 15 Jahre extrem geprägt hat und einfach, ähnlich wie wir es also auch schon über Jericho gesagt haben, auch über einen Undertaker, der gehört halt eben ganz, ganz oben mit dazu und ja, an dem kommt einfach nichts dran vorbei. Also meine Top 10 waren hier Shawn Michaels auf 1, Kane, mein Top 3 waren Shawn Michaels, Kane und Triple H. Ja, gibt's noch irgendwas, irgendwelche Wrestler, die ihr anders positioniert hättet, die ihr mit reingenommen hättet, Kai und Shaggy? Wer will zuerst? Shaggy, du warst ja am Anfang jemand, der gesagt hat, da würde ich was anderes machen.
Also es ist, wie gesagt, schwierig. Wenn, dann sollte, wie ich es jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, wenn man die reinen Zahlen, die reinen Fakten betrachtet, ist für mich die Top 3 zumindest Austin auf 1, Shawn Michaels auf 2, Triple H auf 3 und ansonsten ist es fließender Übergang. Also wir haben schon auch ein paar erwähnt, die es knapp nicht geschafft haben. Ich kann mit der Top 10 ansonsten größtenteils irgendwie leben. Aber ich habe noch eine Honorable Mention, die ich ganz vergessen habe, die ich eigentlich erwähnen wollte. Darf ich die kurz ansprechen?
Bushwacker Luke?
der war ja lange der kürzeste Teilnehmer. Es war dann später Santino, der den Rekord gebrochen hat. Nee, ich wollte Mick Foley beim Rumble 98 noch erwähnen. Das ist vielleicht
dreimal reinkam?
Ja, wo er mit seinen drei verschiedenen Charakteren irgendwie teilgenommen hat. Das war fand ich auch eine coole Sache.
Ja, das war auf jeden Fall eine coole Idee. Kai, wie sieht es bei dir aus? Willst du noch hier abschließend Änderungen in den Hut werfen?
Ja, also diese Anordnung hätte ich ja auch ein bisschen anders gemacht, irgendwie mit Randy Orton und sowas. Aber mit der 1 bin ich auf jeden Fall zufrieden. Aber was ich noch sagen möchte, ich glaube, wenn wir den gleichen Podcast vielleicht in 4 Jahren oder so nochmal machen würden, bin ich mir sicher, dass da irgendwo in der Top 10 auch ein Braun Strowman vertreten sein könnte.
Ja,
könnte ich mir auch vorstellen, ganz klar. Ja. Und natürlich wäre dann Roman Reigns mit 5 Siegen beim Rumble auch ganz oben.
Ja gut, klar, das ist die offensichtliche Sache, muss man nicht aussprechen, ne? Ja.
Roman Reigns dann mit 46 Eliminierungen, damit er auch Kane geschlagen hat.
In einem Rumble. In einem Rumble.
Genau. Die machen jetzt extra einen 50er Rumble, wo Roman als erster reinkommt, alle rausschmeißt.
Nee, Roman wirft die raus, rutscht dann zum obersten Seil raus, holt wieder rein, wirft nochmal raus.
Genau.
Ja. So das wird dann ja auch umbenannt, 2019 in Roman Rumble.
Ja, der Royal Roman.
Auch.
Auch das. Ja, also wie gesagt, es ist eine Top 10, da kann, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen seine Rangliste irgendwie ausfechten und wo man da die Prioritäten setzt. Das könnt ihr gerne auch machen. Also schreibt uns sehr gerne, was sind eure Top 10 vielleicht oder Top 5, je nachdem, wie viel Lust und Laune ihr da habt, beim Royal Rumble Match. Welche Royal Rumbles haben euch besonders gut gefallen und welche Wrestler haben euch da besonders gut gefallen und was sind vielleicht eure Lieblingserinnerungen? Also seid da ganz frei und schreibt uns das einfach hier unter den Beitrag bei YouTube oder bei Facebook oder schickt uns einfach per Mail. Wir freuen uns darüber und denkt einfach ein bisschen drüber nach. Und vor allem ist es ja auch schön, einfach nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit zu gehen, so im Hinblick auf den Rumble. So, das macht ja auch immer richtig Spaß. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, nochmal die Aufforderung, ne? Ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt. Fragen@headlock.de gibt es natürlich als E-Mail-Adresse, Facebook, Twitter, YouTube, überall einfach die Fragen stellen. Und wir haben einen riesen Haufen an Fragen immer noch und wir werden versuchen, jetzt hier noch ein paar abzuarbeiten. Erstmal vor allem auch danke dafür, weil das ist mega geil und ich finde es immer wieder toll, wie viel Feedback wir bekommen, wie viel Mails wir bekommen. Macht das Spaß hier und ich mag auch halt eben, das ist ein grundsätzlich ein schönes, positives Miteinander quatschen, was wir hier haben. Und deswegen mag ich das halt eben auch so gern, mit euch dazu kommunizieren und euch Mails zu schreiben, auch zu antworten. Und so muss das sein. Ich habe eine Frage hier direkt an Shaggy. Und wenn der Shaggy schon mal hier ist, dann fange ich auch einfach mit der an. Beziehungsweise ich habe 2 Fragen direkt an Shaggy. Der Volker fragte nämlich, Shaggy, wie kamst du auf die Idee, Lokalveranstalter von WXW zu werden? Und was muss man beachten, falls man selbst diese Rolle einnehmen möchte?
Oh, eine gute Frage. Also es fing damit an, dass ich mir früher auch diesen Pro-Wrestling-Anderswelt-Podcast von Frank Fehrmann angehört habe, wo auch immer Christian Jacobi zu Gast war. Und Jacobi hat damals gesagt, ja, die WXW möchte anfangen zu touren und sucht in dem Zusammenhang auch nach Lokalveranstaltern, die Interesse hätten, das zusammen mit der WXW zu versuchen. Und ich bin ja hauptberuflich E-Konzertveranstalter. Also ich bin Eventmanager von Beruf und ich mache tagtäglich nichts anderes, außer Künstler buchen, Konzerte zu veranstalten. Und da kam ich dann halt auf die Idee, das bietet sich an. Ich habe die Räumlichkeiten, so das Kreuz in Fulda, da arbeite ich. Ja, dann kann ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich als Veranstalter kann dann meinen Wrestling-Traum weiterverfolgen. Das wollte ich nämlich schon immer mal machen, irgendwie eine Wrestling-Show veranstalten. Und das war die einfachste Variante. Und ansonsten ist es für Leute, die in der Materie nicht arbeiten, total schwierig. Also du musst halt so viel beachten. Es fängt die Werbung, Pressearbeit, dann musst du natürlich die richtig erstmal, also wenn du als Neuling da überlegst, eine WXW-Show zu veranstalten, du brauchst eine geeignete Halle, so, dafür musst du Miete zahlen. Du brauchst natürlich auch Personal dann dafür, du brauchst Sanitäter, alles an dem Abend quasi. Catering, das muss ausreichend sein. Und im Vorfeld ist da halt ganz viel Arbeit einfach. Schreibtischarbeit, Pressearbeit, Werbung musst du musst, ja, Zeitungen anschreiben, musst möglicherweise eine Plakatierung beantragen, so Sachen. Da kommt halt sehr, sehr viel zusammen. Für mich ist es halt tatsächlich mein normaler Job und deswegen war das auch nicht schwer, das zu machen. Und ich mache das immer noch, mache das gerne und ich kann dir mal, Volker, wenn du echt Fragen hast, dann schreib mich nochmal an. Wenn du da überlegst, das zu machen, kann ich dir gerne noch hilfreiche Tipps geben. Aber es ist auch nicht, also du kannst nicht einfach so jetzt sagen, so ich möchte jetzt Veranstalter werden. Du brauchst da echt eine Menge Fachwissen einfach. Das ist nicht so leicht.
Ja. Warum hast du bis jetzt noch keinen Live-Headlock-Podcast bei dir in Fulda gegeben? Warum hast du uns noch nicht gebucht?
Das ist die Frage. So.
Ja,
Stille.
Bin noch nicht der auf die Idee gekommen, eigentlich.
So, Karten sind jetzt im Vorverkauf, also einfach in Fulda, einfach mal den Shaggy anschreiben.
Ja, lasst uns doch einen Live-Headlock-Podcast aufnehmen, wenn die Hörer das wollen. Dann treffen wir uns in Fulda zur nächsten WXW-Show am 22.09. In Fulda. Wir können uns ja einen Tag vorher treffen und da einen Live-Headlock-Podcast aufnehmen.
Das wäre auch noch an meinem Geburtstag übrigens.
Da müsst ihr aufpassen, ne? Das wird richtig Fulda. So, nächste Frage.
Ja, den Witz habe ich schon oft gehört, lieber Kai. Du bist nicht der Erste.
Wir haben noch eine andere Frage an Shaggy. Dann bearbeiten wir erstmal hier die persönlichen Fragen ab.
Lass doch meine Frage später, die zweite. Oder willst du die jetzt gleich stellen?
Nee, wir haben ja noch eine von Burger, die in deine Richtung geht.
Na gut.
Dann machen wir die direkt hier hintereinander. Der Burger fragt nämlich, was schreibt er hier? Wärst du in deiner Tätigkeit als Clown mit Auszeichnung buchbar für Kindergeburtstage? Wäre für dich eine Reise nach Hamburg möglich, eventuell auch in Verbindung mit der WXW oder NFC-Besuch? Und was kosten überhaupt die Dienste eines staatlich geprüften Diplom-Clowns? Ne, also Burgers Tochter ist 10 Jahre alt, von daher, ne, da reden wir wohl auch eher von 2020 als von nächsten Monat. Würde mich aber generell mal interessieren. Ja, kann man als Clown Geld verdienen und kann man dich buchen, Shaggy, als Clown?
Erstmal, ich habe ja die Frage auch vor mir, Burgers Tochter ist 10 Monate alt, nicht 10 Jahre.
Oh, 10 Monate, ich habe mich verlesen. Entschuldigung, ja.
Das macht nichts. Also gehen wir mal eine Reihe durch. Ich kann mir das auch mal vorstellen, auf Kindergeburtstagen aufzutreten. Das war nicht mein primäres Ziel. Ich will auch nicht unbedingt hauptsächlich beruflich dann als Clown arbeiten, wenn die Ausbildung fertig ist. Ich habe diese Clown-Sache angefangen, weil ich spiele gern Theater und vor allem mache ich Improvisationstheater, das ist so mein Steckenpferd und da wollte ich einfach ein paar Clownstechniken lernen und das hat mir halt so Spaß gemacht, dass ich dann gedacht habe, okay, da will ich jetzt noch mehr vom Clown wissen, noch mehr lernen und deswegen mache ich tatsächlich eine berufsbegleitende Ausbildung zum Clown. Nicht mit dem Ziel, auf Kindergeburtstagen aufzutreten. Ich würde das auf jeden Fall ein paar Clowns-Aspekte in mein Bühnenprogramm mit aufnehmen, das auf jeden Fall. Aber als Clown, nur als Clown würde ich mir dann eher so auf, ja, so wirklich so krasse Sachen im Hospiz vorstellen, Kinderkrebsstation, sowas, so ehrenamtlich als Clown, so. Weil Lachen ist schon was ganz, ganz Wichtiges, gerade wenn man, ja, so eine schwere Krankheit hat. Und da kann ich helfen mit meinem Talent. Und das ist eher so mein Ziel. Aber beim Burger, also bei Burgers Tochter, das würde ich machen auf dem Kindergeburtstag. Warum nicht? So, sowas ist bestimmt auch witzig. Ich kann gut mit Kindern. Ich glaube, da würde das auch irgendwie passen.
Ja, schauen wir mal.
Aber was so kosten die Dienste, wäre die nächste Frage. Ich arbeite ja auch als DJ und so, da nehme ich auch schon so meine 500, 600 Euro am Abend bei größeren Veranstaltungen. Und ich habe tatsächlich jetzt auch schon ein, zwei Auftritte als Clown, also zweimal gebucht worden dieses Jahr auf Festivals. Und auch da nehme ich ungefähr 500, 600 Euro für 50 Minuten Programm, was jetzt auf den ersten Blick sehr, sehr viel, nach sehr, sehr viel klingt. Aber ich meine, das ist eine normale Künstlergage im Grunde und so ein 15-Minuten-Auftritt ist schon extrem hart und anstrengend als Clown. Weil du hast ja eine ganz andere Körperspannung und das ist schon hart. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Beim Burger würde ich es natürlich auf dem Kindergeburtstag weitaus günstiger machen.
Ja, ja.
Gibt es noch Rabatt?
Jetzt, wo du gehört hast, was man als Clown verdient, willst du zum Clown umschulen?
Ey, ich wollte sagen, also was mache ich eigentlich hier noch bei Headlock? Hör mal, ich glaube, ich gehe jetzt mal mich ganz kurz irgendwo anmelden.
Na, aber ich glaube nicht, also das sind jetzt, ich habe ja, wie gesagt, bisher noch nicht als Clown aufgetreten. Bei den Festivals ist das so eine normale Gage, das sind aber auch Festivals, die wir mit veranstalten. Das heißt, ich habe eine Kollegin, die mich schon kennt, hat mich gebucht, weil sie denkt, dass ich gut bin und wahrscheinlich, weil sie es weiß, dass ich gut bin. Deswegen, also ansonsten ist es sicherlich schwierig, dann auch wirklich also Aufträge zu bekommen. Aber das ist tatsächlich eine normale Gage. Aber so oft kriegt ein Clown, glaube ich, auch nicht feste Aufträge. Und man muss ja auch als Künstler, wenn du dann, musst du ja dann auch Krankenkasse selber zahlen und sowas. Also da kommen schon Kosten hinzu, die man so erstmal nicht im Sinn hat. Also klingt viel, aber ist im letzten Endeffekt auch nicht so viel.
Ja. Kommen wir mal da zur nächsten Frage, damit auch der Kai mal wieder mitreden kann hier. Skywalker 0679 fragt via YouTube, mich würde mal interessieren, was ihr so an Wrestling-Merch zu Hause habt und wie viel Geld ihr so im Schnitt dafür ausgebt. Kai, ich glaube, du bist noch der hier am aktivsten Wrestling-Merch kauft.
Also wenn ich jetzt nächsten Sonntag wieder nach dem Rumble oder während des Rumbles relativ betrunken bin und es dann wieder Gutscheincodes gibt, werde ich auch auf jeden Fall mal wieder das Smartphone zücken und das ein oder andere bestellen. Also die Sache ist, also ich habe jetzt schon relativ viel, ich sehe auch gerade hier bei der Aufnahme mit meinem Fight Owens Fight Pullover, den ich mir bestellt habe, weil, also ich kann jetzt nicht sagen, was für einen festen Betrag ich dafür ausgebe, keine Ahnung, so. Ist jetzt vielleicht, also ich habe halt die große Bestellung gemacht, damit sich auch das lohnt mit dem Shipping und sowas, ne? Das war aber auch halt beim SummerSlam das letzte Mal. Ich muss aber auch sagen, dass es relativ wenig gutes Wrestling-Merch gibt momentan. So, ich mag das AJ Styles-Motiv, ich mochte das Rollins-Motiv, dieses Kingslayer, aber sonst gibt's auch nicht so sonderlich viel Geiles. Großes Ziel ist natürlich irgendwann halt der WWE-Titel, aber der kostet halt immer noch 300 irgendwas.
Dann musst du trainieren und drum kämpfen, dann ist es günstiger.
Stimmt.
Shaggy, wie ist das bei dir? Kaufst du dir Wrestling-Merch? Also ich würde jetzt auch mal so DVDs und so, würde ich auch mal mit einbeziehen.
Nee, tatsächlich eigentlich fast gar nicht. Ich gebe fast gar kein, also abgesehen für die On-Demand Sachen wie jetzt das WWE Network und New Japan World, im Grunde eigentlich nicht wirklich viel. Also ich kriege ab und mal ein T-Shirt von der WXW geschenkt so und ich habe mir früher Wrestling-Figuren gekauft tatsächlich. Das schon, aber ansonsten, ich weiß nicht, wirklich wenig. Also ich habe vielleicht höchstens 10 Wrestling-DVDs zu Hause, mehr habe ich nicht. Dafür habe ich bestimmt ein paar hundert Figuren. So. Und ich habe aber auch so 15 Shirts oder so, aber für die ich fast selber nie was bezahlt, sondern immer ab und an mal eins geschenkt bekommen habe und so. Also ich gebe nicht sehr viel Geld für Wrestling-Merch aus, nein.
Ja, bei mir ist es so ähnlich. Also ich habe relativ viele DVDs zu Hause, also was jetzt relativ sind, aber auch großteils ältere. Also seitdem die ganzen On-Demand-Services raus sind, habe ich mir auch keine DVDs mehr geholt, weil ich gemerkt habe, so ich schaue DVDs eigentlich nur sehr, sehr selten. Ich habe es aber letztens zum Beispiel auch bei Twitter geschrieben, also meine alten ECW Pay-Per-Views mit den Original-Themes noch, also wenn dann der Sandman mit Enter Sandman rauskommt und Rob Van Dam zu Walk von Pantera und so, die gebe ich auch nicht mehr her. Also da, die sind mir auch wertvoll und die wird wahrscheinlich irgendwann jemand erben von mir, wenn ich mal nicht mehr bin.
Mach ich, danke.
Und ansonsten, ich kauf mir hin und wieder mal was bei WXW. Meistens, also die letzten Male waren es halt irgendwelche Hoodies oder so, also weil ich einfach ganz gern die etwas schlichteren WXW-Hoodies mag. Und genau aus dem Grund kaufe ich mir meistens auch keine großartigen anderen Merchandise-Sachen, weil ich meistens die Motive nicht mag. Ich finde, die sind sehr überladen, ja. Und häufig auch einfach nicht so gemacht, dass du die auch mal so tragen kannst, ohne dass du halt aussiehst, entweder wieder Vollproll oder wie halt der Wrestling-Nerd. Und deswegen, ich mag einfach die Motive zum Großteil nicht. Deswegen, also ich kann mich jetzt kaum daran erinnern, weil ich das letzte Mal WWE-Merch gekauft hätte oder so. Also
das ist immer das Witzige bei uns im Büro, weil es dann laufen da die Leute irgendwie mit irgendwelchen Anzugsschuhen rum und mit Hemden und sowas. Und dann kommt da mal der Kai mit seinem AJ Styles und Seth Rollins T-Shirt. Das ist immer schön, einfach mal ein bisschen Flagge zeigen.
Ich bin halt auch nicht so der Freund von Totenschädeln oder sonstigen
Motiven. Nee, ach, das ist scheiße.
Ne, also zum Beispiel, ich finde auch die Bullet Club-Sachen, weil ich habe mich jetzt auch gefragt worden, ob ich Bullet Club-Shirt oder sonst irgendwas habe. Ich habe so, nee.
Also ich mag halt das Design, finde ich. Ich hätte auch gerne mal irgendwie so ein Bullet Club-Shirt, aber ich sehe es einfach nicht ein, egal was das ist. Ich zahle nicht 25 Euro für ein dummes T-Shirt. So, ja. Das ist dann halt meist irgendwie so von Fruit of the Loom oder irgendwas draufgedruckt, Produktionskosten 1,50 Euro oder so. Und dann, nee.
Also ich hab ein Bullet Club T-Shirt, um mich mal zu outen. Tatsächlich.
Das ist geil. Also ist einfach ein super gutes Motiv. Also so Bullet Club Ringkampf, ich finde, das sind einfach zwei mit die besten Motive in der Wrestling-Welt.
Ringkampf habe ich auch. Ich habe auch einen Ringkampf-Pulli.
Ich habe auch ein Ringkampf-Shirt.
Ich glaube, dass der Ringkampf-Pulli war, glaube ich, auch das letzte Merch-Gedöns, was ich mir wirklich aktiv gekauft habe, glaube ich.
Ja. Und ich finde das Marty Skrull T-Shirt richtig cool. Das ist auch geil.
Welches ist Villain Club, oder?
Ja. Das finde ich
auch cool. Ja gut, und hier American Nightmare finde ich auch sehr cool. Das sieht auch ganz geil aus.
Stimmt, das ist auch
geil.
Aber ich muss dazu sagen, ich meine, ich hätte vielleicht auch mehr T-Shirts, wenn ich eigentlich regelmäßig T-Shirts tragen
würde. Und das ist ja auch nicht einfach dein Stil. Du trägst bist ja meist immer sehr schick gekleidet, ne?
Genau, ich habe meistens Anzug oder zumindest Hemd und Krawatte oder sowas an. Und T-Shirts mal, wenn ich mich mal sportlich betätige oder wenn ich wirklich eine anstrengende Theaterprobe oder so eine Clown-Sache habe oder so, dann trage ich auch mein T-Shirt und Jogginganzug so. Aber in der Regel bin ich tatsächlich immer im Anzug oder zumindest Hemd und Krawatte und Sakko. Es sieht gut aus. Es steht mir.
Nee, so, was ich gerade noch sagen, warte ganz kurz. Ja. Und zwar zu dieser Sache, was du gerade gesagt hast mit den DVDs. Ich bin jetzt übrigens dabei, oder ich will mir jetzt, also weil, sind wir mal ehrlich, DVDs machen heutzutage eigentlich keinen Sinn mehr, weil wir haben ja das Network. Ja. Aber ich will mir jetzt eine, ich will auf jeden Fall alle WrestleMania-DVDs haben. Die will ich mir jetzt alle anschaffen. Ich weiß, die hast du ja gesagt. Also Leute, wenn ihr eure WrestleMania-DVDs abgeben wollt, sagt mir Bescheid, ich kaufe euch die ab.
Ich habe halt noch die alten Silver Vision Box Sets, also diese wirklich alten Dinger, die damals da aus England quasi hergestellt worden sind, verkauft worden sind. Und auch da, die würde ich auch nicht hergeben. Also ich habe da noch die teilweise noch, ich glaube, ich habe auch alle Rumbles.
Das ist auch cool.
Also die ganzen großen Pay-Per-Views habe ich behalten. Ich habe auch noch ein paar WXW-DVDs, aber auch da, seitdem die WXW halt auch da mit WXW Now irgendwie unterwegs ist und auch man kommt ja auch gar nicht mehr dazu, die Sachen noch zu gucken. Und auch da wieder, du musst ja dann auch wirklich aktiv sagen, so, ich schaue mir das jetzt an. Das heißt, ich muss dann zum Regal gehen, muss die DVD rausholen.
Es ist ja auch alles andere bequemer.
Also, ja, eben. Ehrlich, und, ne? So. Und ich muss mich gar nicht mehr von der Couch runterbewegen, um Wrestling zu schauen, sondern ich schalte einfach die App ein und ab die Post.
Eben, oder so, du sagst mal, boah, jetzt bin ich irgendwie im Bett, guck was auf dem iPad oder sowas. Ja. Da steckst du auch keine DVD rein. So.
Es haben sich halt einfach so, die Nutzergewohnheiten haben sich einfach geändert in den letzten Jahren. Das habe ich auch bei mir selber festgestellt.
Genau.
So. Der Florian fragt über YouTube, habt ihr schon mal ein Deathmatch angeschaut und was ist eure Meinung dazu? So, jetzt der Kai ist da immer an vorderster Front dabei, hat auch schon sich Freunde gemacht in der Vergangenheit. Kai, hast du schon mal ein Deathmatch angeschaut und was ist deine Meinung dazu? Ohne, dass ich piepen muss.
Ich habe schon mehrere angeschaut und find die großteils scheiße. Also so, weil, also mir gibt das nichts, klar, können wir da Leute sagen, so, boah, das ist das Beste auf der Welt, das ist voll tiefgründig, also das ist, ja, aber gibt mir meistens nichts, wir haben ja schon tausendmal darüber geredet, das ist live auch eine andere Erfahrung, bla 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 und sowas, aber wenn ich vor dem Fernseher sitze, gibt mir das eigentlich gar nichts und ich finde es meist sehr, sehr dumm.
Shaggy.
Na, ich habe natürlich auch schon Deathmatches gesehen, aber das ist auch mal irgendwie interessant anzuschauen, aber tatsächlich ist es nicht meins. Also ich bin dann eher irritiert, warum Menschen sowas machen. Und ich muss es nicht sehen und es ja, gefällt mir auch nicht.
Ja, also ich war ja damals sogar beim Tournament of Death Europe hier, was WXW und CCW damals gemacht haben. Einfach weil ich mal rausfinden wollte, wie so die Faszination ist, wenn man das selbst miterlebt. Und da muss ich halt sagen, das hat halt live schon irgendwie so eine, ich weiß es gar nicht, ich kann es nicht sagen, das verströmt auf jeden Fall die Atmosphäre, wo du sagst, so ja, dass wenn man damit umgehen kann, dann ist das schon interessant und das hat auch eine gewisse Faszination und das erzeugt Interesse und so. Aber so insgesamt habe ich dann auch irgendwann festgestellt, dass das Problem an vielen Deathmatches einfach so ist, dass da Gewalt ob der Gewalt passiert und dass keine Geschichte erzählt wird und dass du auch häufig hast, Wrestler hast, die nicht unbedingt wirklich gut im Ring sind und das versuchen zu kompensieren, indem sie halt ihrem Körper irgendwelche Scheiße antun. Und dann macht halt Wrestling für mich keinen Spaß mehr. Es gibt aber auch genauso gut Deathmatches, die ich sehr, sehr mag, beziehungsweise die ich halt auch von der Geschichte her interessant fand. Also Barbed Wire geht hier in dieselbe Richtung wie ein Deathmatch. Also da zum Beispiel Yoshito Sasaki gegen Masada damals aus der WXW fand ich halt ziemlich cool. Habe ich auch in einem früheren Podcast schon mal gesagt. Das heißt aber trotzdem nicht, dass ich jetzt unbedingt Barbed Wire Matches am Laufband sehen will, weil ich auch einfach meine Anschauung von Wrestling über die Jahre geändert hat und ich finde, es ist inzwischen auch problematisch, mir das anzuschauen. Also macht das keinen Spaß. Ich habe letztens mal versucht, hier irgendwelche Tournament of Death Sachen anzuschauen. Das gibt mir nichts und das Schlimme ist eigentlich daran, dass mich das langweilt und dass ich fühle mich nicht mal abgestoßen in irgendeiner Form, sondern mich holt's halt nicht ab und mir gefallen andere Sachen im Wrestling deutlich, deutlich besser und deswegen schaue ich keine Deathmatches mehr.
Brian früher habe ich das mal Matches.
Gemacht. Ja, genau. Ja, aber früher habe ich das mal gemacht, auch so aus Sensationslust und so und weil ich einfach mal sehen wollte, was es da noch so gibt. Aber inzwischen ist es halt was mich nicht mehr großartig interessiert und ich verfolge auch keinerlei Deathmatch-Promotions mehr oder auch eine Deathmatch auf der Karte ist auch kein Grund, weshalb ich mir irgendwie den Kampf jetzt unbedingt anschauen wollen würde. So, machen wir weiter. Der Jan fragt, wie sehr nervt euch das Spoilern vor den Pay-Per-Views? Das ist ja gerade vom Rumble so ein beliebtes Thema. Ich habe gestern noch unseren Gruppenchat verfolgt. Da ist ja auch irgendwie David dabei, alle News-Seiten zu entabonnieren und ich weiß nicht was. Shaggy, wie bereitest du dich zum Beispiel auf den Rumble vor, damit du nicht gespoilert wirst?
Ach, das nervt mich eigentlich gar nicht, das Spoilern vor den Pay-Per-Views. Das gehört inzwischen auch dazu. Ich meine, die Gesellschaft ist inzwischen so gewachsen durch das Internet, Social Media und so, das ist einfach, ja, man muss sich einfach zurückhalten, gar nicht mehr ins Internet gehen. So, wenn man wirklich gar nicht gespoilert werden möchte. Aber es gehört einfach zum heutigen Leben. Es ist halt so. Was mich eher nervt, ist tatsächlich, wenn du ein Pay-Per-View gesehen hast, also noch nicht gesehen hast und dich nicht gespoilert werden willst und dann wirst du aber irgendwo gespoilert. Das finde ich viel nerviger, weil es muss ja auch nicht wirklich so passieren, wie es angekündigt ist oder wie man es erwartet bei den Spoilern. Die weisen sich ja nicht immer als richtig. Also von daher, ich kann damit leben. Ich werde lieber aber nicht gern nach dem Pay-Per-View gespoilert.
Ja, Kai, wie ist es bei dir?
Ja, so, ich sag mal jetzt so vor dem Pay-Per-View hast du es ja quasi selber in der Hand. Also du sagst ja entweder so, ich gehe auf News-Seiten oder ich lasse es bleiben. So, das ist ja so, wenn du jetzt auf irgendeine Newsseite gehst, musst du damit rechnen, dass du gespoilert wirst jetzt momentan. Das ist so ein bisschen, hast du also selber zu verantworten. Aber wenn dich jemand spoilert nach einem Pay-Per-View, so irgendwo, wo du halt nicht mit rechnest, zum Beispiel, wenn dich die Bild-Zeitung spoilert, dass Undertaker die Streak verliert, das ist scheiße. Und da kann man auch mal sagen, so ganz ehrlich, ist keine coole Aktion so. Hätte ich bei euch auch nicht gemacht. Hätte ich auch nicht gesagt, dass Deutschland Weltmeister wird. Hätte ich auch nicht gespoilert. Das macht man nicht. Und jeder Mensch, der spoilert, gehört bestraft.
Ja, also ich halte es da so wie Shaggy. Also ich versuche halt einfach, also klar nervt mich das, wenn ich irgendwie gespoilert werde. Andererseits, manchmal lässt sich halt nicht verhindern. Wie Shaggy schon sagt, also da muss man eigentlich einfach das Internet meiden dann in den Momenten, um das, um nicht gespoilert zu werden. Also wenn jetzt zum Beispiel alle schauen oder viele schauen ja den Royal Rumble live. Ich schaue mir den meistens dann am nächsten Morgen an und mache das dann eben so, dass ich dann wirklich nicht auf Facebook gehe und auch ansonsten alle Wrestling-Seiten und auch Seiten, wo ich vermute, dass ich da gespoilert werden könnte, Bild, hallo, versuche ich dann eben zu meiden, damit mir da eben nichts passiert. Also ich habe zum Beispiel auch bei Star Wars geschafft, nicht gespoilert zu werden, so als kleine Randnotiz. Also ich habe mir erst einen Monat später angeschaut und ich habe trotzdem keinen Freund gehabt oder sonst irgendwas, der mich gespoilert hätte. Also von daher geht das schon.
Dazu muss man auch erstmal Freunde haben, Olaf.
Ja, das stimmt. Ich lebe ein einsames Leben meiner Katze.
Na, aber ich habe das wirklich gemerkt. Und zwar, als ich letztes Jahr zu David gefahren bin, ne, da habe ich ja auch quasi, das ist das Schlimmste auf der Welt übrigens, weil ich war ja arbeiten an dem Montag noch und musste den ganzen Tag rumkriegen, bis ich bei David bin. Und ich habe wirklich an meinem Handy, ich habe mich bei Twitter abgemeldet auf meinem Handy, ich habe mich bei Facebook abgemeldet, ich habe mich bei dem Messenger abgemeldet, ich habe WhatsApp auf stumm geschaltet, ich habe meine mobilen Daten ausgemacht, ich habe WLAN disconnected. Also ich habe mein Handy benutzt wie damals mein Nokia-Handy.
Für Notfallanrufe.
Ja, und dann auch, also ich habe, glaube ich, noch nie so konzentriert auf der Arbeit gearbeitet, weil ich halt nichts nebenbei gemacht habe.
Das ist doch mal schön, hat sich der Chef gefreut.
Ja, das war nur einmal im Jahr.
Das muss dann ja auch reichen. Machen wir mal nächste Frage hier weiter. Der Martin fragt via Facebook, Er hat momentan so ein bisschen das Problem, wenn er sich so das aktuelle WWE-Roster anschaut und fragt, ist es vielleicht heute ein Stück weit ein Fluch, dass man so ein starkes Roster hat? Denn es wird ja offenbar ständig jemand Neues für einen Push gefordert, mit Ausnahme von Roman Reigns, hält sich aber keiner so richtig lange im Pay-Per-View. Main-Event, Entschuldigung. Wie seht ihr das, Kai?
Weißt du was? Ja, super. Und zwar, ich finde, da ist so die Wahrnehmung ein bisschen verzerrt. Weil überleg mal, wie lange jetzt ein Braun Strowman so im Main-Event-Picture steht eigentlich. So jetzt klar, der ist jetzt nicht Champion und gewinnt jedes Pay-Per-View und dominiert da alles. Aber ein Braun Strowman ist trotzdem die ganze Zeit sehr präsent und immer so in der Nähe des Titels irgendwie. Das ist jetzt, glaube ich, seit Mai, Juni letzten Jahres, ist jetzt auch schon halt fast ein halbes Jahr. Wie lange ist ein AJ Styles im WWE-Titel geschehen? Der ist fast, mit Ausnahmen natürlich, aber seitdem der bei SmackDown ist, 2016, ist der bis jetzt fast durchgehend im Titel geschehen. Also dieses, ich finde also es ist einfach so ein bisschen, Wahrnehmung ist einfach so ein bisschen verzerrt, denke ich einfach. Du hast halt keinen Triple H mehr, der jetzt, oder keinen Shawn Michaels mehr, ist auch egal. Also du hast halt nicht mehr so diese Stars wie damals, wo du sagst, okay, der ist jetzt 14 Monate und dann ist er bei jedem Pay-Per-View im Main-Event und ist da auch Champion oder sowas. Aber wir haben schon noch Leute, die dauerhaft irgendwo im Main-Event stehen oder so um das Main-Event herumtänzeln, meiner Meinung nach. Oder sehe ich das falsch?
Ich weiß auch gar nicht, ob das Main-Event hier unbedingt so für den Hauptkampf steht, sondern ich glaube, es geht auch also darum, dass man es halt quasi nicht mehr schafft, diesen einen oder diese wirklich richtig ganz, ganz großen Stars aufzubauen. Also
aber das ist doch nicht das Ziel, oder? Darüber haben wir doch schon mal geredet eigentlich.
Ja, aber Shaggy, wie siehst du das?
Naja, das stimmt schon, was Kai gesagt hat, aber gleichzeitig gibt es auch Namen wie jetzt ein Samoa Joe, ja, der auch kurzzeitig im Main Event stand und jetzt auch wieder dann mit Kader war, ein Finn Balor, der auch im Main Event stand, mit Kader war, ein Dolph Ziggler, der auch zeitweise im Main Event stand und jetzt erstmal gar nicht da ist. Also es gibt genug gegenteilige Namen, die einfach nur kurzzeitig in dem Main Event gepusht werden und dann auch wieder, ja, wenn man so will, fallen gelassen werden. Also das stimmt schon, dass es nicht so ist. Also man muss einfach langfristig alle Charaktere aufbauen und dann entwickeln sich die Main-Events auch von ganz alleine. So sehe ich das.
Der Martin stellt ja dann noch eine Folgefrage und da fragt dann, ist WWE überhaupt noch in der Lage, einen über lange Zeit dominanten, aber auch von den Fans gewollten Charakter aufzubauen und zu etablieren? Das ist ja dann wiederum. Ja, also da macht man ja wirklich momentan alles richtig, die Frage ist ja auch, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wie, was darf Braun als nächstes zerstören irgendwie? Also, das ist ja auch wirklich, es hat ja auch schon Attitude-Anleihen, um es mal so zu sagen, weil es wird ja immer mehr und immer größer, was er halt eben kaputt macht. Er wird immer wilder und wilder und wilder. Aber tatsächlich, da funktioniert es ja, ne? Eben weil der Charakter auch ganz anders ist als das andere Roster oder die anderen Wrestler, die man so im Roster hat. Also, da passt das dann halt eben schon. Aber klar, es ist heutzutage eben viel, viel schwieriger geworden, für WWE den einen Star zu holen, auch einfach, weil natürlich die Talentdichte eben viel, viel enger geworden ist und zugleich musst du auch viel, viel mehr Content produzieren. Das heißt, du kannst relativ schnell einen Star in eine gewisse Region pushen, aber dass man ihn dann wirklich nach ganz, ganz oben drückt, das will man ja auch gar nicht mehr, weil da machst du dich abhängig von diesem Wrestler. Und das ist ja was Kai ja auch gerade eben angesprochen hat, dass man das ja umgehen möchte. Allein auch, wenn der jetzt mal weg ist, dann hat man ja ein Problem, ne? Aber so, Kai, wie siehst du das? Also, ist WWE noch in der Lage, den einen großen Dominanten von Fans gewollten Star aufzubauen?
In der Lage auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass die WWE das gar nicht möchte, weil so, es gab Probleme mit dem Hogan, es gab Probleme mit dem Bret Hart, es gab Probleme mit dem Shawn Michaels und es gab Probleme mit dem Rock und sowas. Das war alles, okay, die sind jetzt weg. Scheiße, was machen wir jetzt? Also so, dieses, da hat ja auch teilweise, also früher war es ja noch extremer, da hatte ja auch der Wrestler die Company so quasi in seiner Hand, dass er gesagt hat, ihr braucht mich, nicht ich brauche euch, sondern ihr braucht mich. Und dass WWE das gar nicht mehr möchte, dass das halt ein Fehler war, den die mehrfach gemacht haben und daraus dann jetzt irgendwann gelernt haben. Ich muss aber auch sagen, ich glaube auch, dass das Publikum einfach viel schnelllebiger geworden ist und dass ein Publikum nicht mehr einen Typen annimmt, der dann 5 Jahre lang im Main Event steht. Also ich glaube, das wollen gar keine Fans. Dafür ist das viel zu unterschiedlich geworden, was die Leute wollen. Auch dieses, es gibt ja auch immer mehr diese so Internet-Darlings und sowas. Damals war es so, okay, das ist jetzt unser großer Star und alle finden ihn irgendwie ganz cool. Und dann ist so, ja, aber ich habe mal, vor 5 Jahren habe ich den und den bei Ring of Honor gesehen, der ist voll geil. Und dann gibt's da irgendwie 5%, die den richtig geil finden. Dann gibt's da wieder 15%, die Wrestler den wieder geil finden. Ich finde, das ist jetzt viel, viel mehr verteilter, dass auch gar nicht mehr so die Fans sagen, XY ist der Wrestler, für den wir alle sind, sondern jeder hat so seine eigenen Präferenzen und die sind heutzutage nochmal viel, viel stärker geworden durch diese Vorkenntnis, die du dir überall woanders holen kannst.
Mhm. Shaggy, siehst du das ähnlich? Also sprich, durch die durch den größeren Wrestling-Content, dass man da auch als Wrestling-Fan vielleicht gar nicht so in der Lage ist, mehr so seinen Fan-Fokus auf diesen einen großen Charakter zu richten?
Ich weiß nicht, bei New Japan klappt das ja auch. Man hat da auch hier 4, 5 große Namen, die Main-Event-Riege bilden. Und es ist trotzdem sehr abwechslungsreich. Ich glaube, ich glaube, die WWE ist in der Lage, das natürlich zu machen. Das haben sie bei NXT ja auch schon bewiesen, dass sie Leute, Charaktere gut aufbauen können und dort auch in den dortigen Main-Events zu festigen. Ob sie es nicht wollen, weiß ich nicht. Könnte eine Möglichkeit sein, so wie Kai es gesagt hat. Ich finde aber, sie müssten es machen. Also ich finde sowas zwingend notwendig, dass du wirklich ein paar glaubwürdige Main-Eventer hast, die jederzeit gegeneinander stellen kannst und keiner dann Schaden erlangt. Dieses 50-50-Booking, das bringt es einfach nicht. Das bringt es auf Dauer überhaupt nicht.
Ja, das ist halt auch ein großes Problem. Da haben wir ja auch schon diverse Male drüber gesprochen, dass ja auch wenn WWE immer wieder betont, dass ja Siege das Wichtigste für einen Wrestler sind, aber im Endeffekt ist es halt so, ja, im Endeffekt hat man als Fan zumindest das Gefühl, dass ja eben ein Sieg nicht mehr zählt. Aber trotzdem, ich finde, dass man da auch in letzter Zeit eben einiges besser macht, was die Charakterdarstellung angeht und dass man da gerade auch, wir haben gerade Braun Strowman angesprochen, das finde ich ist aktuell das beste Beispiel, wo man sieht so, ja, WWE kann das eigentlich noch, wenn man halt eben wirklich alles auf einen Charakter halt eben ausrichtet. Also ich fand zum Beispiel bei der letzten Raw-Ausgabe hat man halt eben gemerkt, dass die erste Stunde einfach nur auf Braun Strowman ausgelegt war und die war auch, wie ich fand, mega unterhaltsam einfach dadurch, ne? Und dass man auch einem Braun vertraut, diese Geschichte zu tragen und auch eben die Shows zu tragen, das finde ich schon interessant. Und natürlich hat sich aber auch das Geschäftsbild von WWE halt eben über die Jahre geändert und dass man da eben ja sich breiter aufstellen muss und es ist aber alles halt schwierig, sagen wir es einfach mal so. Also ich glaube, dass WWE das halt eben noch kann. Aber dass WWE das nur in Ausnahmefällen machen möchte. So.
Weil ich glaube aber auch, dass halt das große Problem an dieser Frage ist halt auch dieser Passus mit diesem, aber auch von den Fans gewollten.
Ja.
Weil es ist halt nicht mehr so, dass alle Fans sagen, ich will das, ich will das. Du hast halt ganz viele verschiedene Lager, weißt du, die sagen so, ich will ein Shinsuke-Main-Event. Die anderen sagen so, ey, ich will einen Roman Reigns. Dann sagen wieder welche, ich will einen John Cena. Und dann gibt es welche, die sagen, ich will einen Finn Balor. Und also, das ist ja nicht mehr so, dass alle Fans sagen, ich will CM Punk zum Beispiel oder sowas. Oder ich will Daniel Bryan zum Beispiel. Ja. Das ist eigentlich auch ganz, ganz selten, dass das noch passiert heutzutage, dass quasi eine ganze Crowd hinter einem steht.
Das stimmt. Das sowieso. Also das liegt aber auch daran, dass wir halt alle viel, viel mehr Wrestling konsumieren. Und die Verbindung zu einem Wrestler entsteht ja vor allem dadurch, dass du dessen Weg irgendwie verfolgst. Und früher hast du eben eine Liga verfolgt und da hast du dann eben miterlebt, quasi wie ein Bret Hart groß wird, aus der Hart Foundation zum IC-Champion, zum Champion. Heutzutage fängt das ja viel früher an und wir alle, gerade die Hardcore-Wrestling-Fans, die verfolgen ja einfach mehrere Ligen, so wie wir das jetzt auch machen und sagen dann, ja, weißt du, hier, der ist total super und das hat ja Kai gerade eben schon angesprochen. Also ich glaube auch, dass da einfach das Konsumverhalten eine gewichtige Rolle spielt und auch deswegen stellt sich da WWE breiter auf, um einfach irgendwie so was für jeden im Köcher zu haben, sozusagen. Der Felix fragt via Facebook, wie sieht es mit der Zukunft der Deutschen in der WWE aus? Axel Tischer bei Sanity vermutlich bald in den Main-Shows, Axel Tischer Junior bald mit TV-Debüt bei NXT und nach der nächsten großen Call-Up-Welle. Wie seht ihr gerade diese beiden Charaktere? Shaggy, du als alter langjähriger WXW-Fan, der auch letztens noch mit Axel Tischer sprechen durfte.
Das ist richtig. War ein schönes Gespräch, schönes Interview. Also ich glaube, dass wir Sanity tatsächlich dieses Jahr im Hauptroster debütieren sehen werden. Vielleicht ja sogar schon sehr, sehr zeitnah, könnte ich mir vorstellen. Also ich meine damit, vielleicht sehen wir Sanity beim Rumble debütieren. Vielleicht ein Killian Dane, der ja auch schon WWE-Luft schnuppern durfte bei WrestleMania. Warum sollte der nicht als Mitglied von Sanity beim Rumble debütieren? Der würde da auch hinpassen, ist ein Monster. Und seine anderen Begleiter sind dabei, mit am Ring. Könnte ich mir vorstellen. Also Sanity wäre auf jeden Fall eine Bereicherung fürs Hauptroster. Und ein Axel Dieter Junior ist über jeden Zweifel erhaben. Der hat so eine geile Entwicklung hinter sich und der wär und ist natürlich auch eine Verstärkung für erstmal für NXT. Dort muss er sich erstmal beweisen. Wird irgendwann in nicht allzu ferner Zeit, wahrscheinlich in den nächsten Monaten, vielleicht auch in die Hauptshows dann endlich kommen. Und dann werden wir sehen, wie es ihm weitergeht. Also ich freue mich drüber. Ich bin begeistert, dass wir zwei Deutsche haben, die ja, die es in die WWE geschafft haben. Oder auch einige andere WXWler, die inzwischen, ja, so weit oben sind. Das ist schon eine geile Sache. Ich bin glücklich damit.
Ja. Kai, wie siehst du das? Wie siehst du da die Chancen? Siehst du es anders als Shaggy?
Ich sehe das eigentlich genauso wie Shaggy. Ich bin halt gespannt, weil ich muss sagen, ich weiß gar nicht, was jetzt so momentan der Stand bei Sanity ist. Warum die jetzt irgendwie nicht bei Dingens antreten hier? Bei, bei Takeover? Heißt es? Takeover, genau.
Ja, aber weil sie beim Rumble sind, deswegen.
Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass jetzt quasi nach dem Motto, okay, wir waren jetzt Tag-Team-Champions, das ist halt der nächste logische Schritt, quasi das Main-Roster. Freut man sich natürlich auch drüber. Das ist ja die Sache so, das ist immer komisch, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen auf der einen Seite jetzt gerade so bei Leuten wie euch, die das einfach schon, die halt tausendmal gesehen haben in der WXW. Und das ist auch trotzdem immer so ein bisschen so ein Nationalstolz, sage ich jetzt mal, sagst du, ach, ist halt einfach mal cool, das in Deutschland in der WWE zu sehen. Das, also, weiß ich nicht, zumindest geht es mir da auch so. Ich meine, so, man hat ja nicht aus Spaß überall geschrieben, so der erste deutsche Champion in der WWE und sowas, als halt Sanity Tag Team Champions wurde bei NXT und sowas. Und Axel Dieter bei NXT im TV, freue ich mich drauf, das zu sehen. Ich habe jetzt ja nicht so mega viel gesehen von Axel Dieter Jr. bei der WXW, was war quasi Karat und dann Goodbye Show. So, also ist jetzt nicht so wie bei euch beiden. Aber ich freue mich darauf, das zu sehen. Einfach mal Leute, jetzt gerade, also bei euch ist es halt einfach krasser, dieses, du siehst die Leute quasi 5 Jahre oder sowas in einer Regelmäßigkeit in irgendwelchen Hallen wrestlen und jetzt auf einmal ist er in Amerika im Fernsehen bei WXW, ach, bei NXT. Da spielt auch einfach viel Emotionalität mit, glaube ich. Und deswegen ja, freut man sich da einfach noch ein bisschen mehr drüber. Und Sanity im Main Roster fände ich ganz cool, weil, hey, ein Tag-Team mehr.
Ja, also vor allem auch ein Stable mehr, das heißt natürlich auch nochmal was für sich, wenn dann hoffentlich auch Nikki Cross mit hochkommt. Also ich sehe es halt auch so, Sanity wird dieses Jahr auf jeden Fall im Main-Roster aufschlagen, wahrscheinlich eher früher als später, ist es meine Vermutung.
Glaube ich auch.
Und Marcel Bartel alias Axel Dieter Junior, ja, also wie gesagt, der hat sich toll entwickelt und ich glaube, dass man einfach momentan abwarten muss, wann da quasi der Spot für ihn frei wird, weil momentan die Shows sind irgendwie relativ gut gefüllt und dass man halt eben auch eine gute Idee für ihn hat, um da einsteigen zu lassen. Man hat ja zuletzt diese Stable-Idee offensichtlich gehabt, auch mit Donovan Dijak an der Seite. Finde ich ehrlich gesagt nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Ich finde, dass Axel Dieter Junior eigentlich für sich alleine stehen kann und auch funktionieren kann. Muss man mal abwarten. Also, aber klar, es muss erstmal Platz freigemacht werden, damit quasi neue Leute nachrücken, weil bei NXT hast du dann eben auch im TV nur ja eine Stunde beziehungsweise 50 Minuten TV im WWE Network. Und da kannst du nicht jetzt einfach Leute reinschmeißen, weil die gehen dann einfach unter. Und entsprechend wird das dann kommen, also Axel Dieter Junior wird dann debütieren, wenn halt Platz da ist. So. Und ich hoffe, dass das dann einfach nach der nächsten Call-Up-Welle ist, wie es der Felix ja auch schon ganz richtig hier sagt, und dass er dann da eben abliefert, weil, wie Shaggy gerade eben auch schon richtig gesagt hat, weil der kann's halt. Der ist im Ring gut, der hat gute Ausstrahlung. Ich bin mir auch sicher, dass er das mit dem Gimmick und mit den Promos auch hinkriegt. Und deswegen bin ich einfach gespannt, wie sich das da entwickelt. Der Felix fragt noch, die Women's Revolution war toll und ich war ein großer Fan. Mittlerweile habe ich aber einfach keine Lust mehr auf die Women's Division. Die ganzen öden oder nicht vorhandene Storylines, die sich ziehen wie Kaugummi, da kann ich selbst eine Alexa Bliss oder Asuka nicht mehr die Karren aus dem Dreck ziehen. Ja, und da sieht er sich lieber die Cruiserweights als die Damen an. Ja, Shaggy, bist du auch ein bisschen verdrossen, ob der Storylines bei der Women's Division von WWE oder bist du jetzt gerade im Hinblick auf den Rumble ein bisschen fröhlicher gestimmt?
Also ich freue mich sehr auf den Damen-Rumble. Ich glaube, ich bin gehypter auf den Damen-Rumble als ein Großteil der Wrestling-Fans. Aber ich freue mich drauf und ich glaube, wir werden einen guten Rumble sehen mit sehr, sehr vielen Überraschungen. Es stimmt auf der anderen Seite aber auch, dass die Women's Revolution am Anfang sehr, sehr viele Highlights auch produziert hatte. So, erinnern uns an das Triple Threat Match bei WrestleMania und da gab diverse andere gute Geschichten, die man hatte. Im Moment dümpelt es so ein bisschen tatsächlich vor sich hin, aber ich finde es trotzdem nicht so schlimm. Also ich habe schon schlimmere Zeiten in der Damen- oder Divas-Division erlebt, von daher bin ich im Grunde sehr zufrieden. Man hat eine gute Menge an Damen, an weiblichen Wrestlern inzwischen und das wird sicherlich auch noch weiter aufgestockt. Also man hat auch noch nie so ein großes Roster, was die Damen angeht, wenn man jetzt alle mal zusammennimmt. Von daher, ich finde es nicht so schlimm und klar könnte man, gibt es wahrscheinlich bald wieder geilere Storylines. Ich glaube, jetzt nach dem Rumble wird sich auch wieder einiges dann entwickeln. Ich bin zufrieden, so wie es ist im Moment. Aber natürlich hoffe ich auf bessere Zeiten.
Kai, wie ist es bei dir? Als ausgemachter Fan der Women's Division.
Ich sehe das momentan sehr gegenteilig. Ich glaube, das ist momentan so schlecht wie lange nicht mehr. jetzt wird halt gerade so ein bisschen davon profitiert, dass gesagt wird, okay, wir haben Rumble und so der Rumble regelt das schon quasi, der Rumble macht die Storylines. Wir haben, glaube ich, in den letzten 6 Wochen oder sowas immer irgendwelche 6-Six-Women-Tag-Team-Matches gehabt, die komplett belanglos sind. Dann irgendwelche Wechsel, dann gab es Absolution gegen irgendwen und dann gab es Riot Squad gegen irgendwen, diese gespiegelten Storylines bei Raw und SmackDown. Das ist einfach momentan unfassbar langweilig, da passiert gar nichts. Und also das Interessanteste ist wirklich in der Women's Division momentan noch die Story mit Enzo Amore und Nia Jax. Und das spricht schon für sich, glaube ich.
Ja, also ich schließe mich da Kai an, zur Abwechslung mal. Nein, ich finde es halt auch, ich finde auch die Damendivision halt momentan nicht gut und nicht unterhaltsam. Und gerade, das liegt nicht an den Damen per se. Das sind zum Großteil sehr talentierte Wrestlerinnen und es sind auch genug vorhanden, wie Shaggy auch schon richtig sagt. Das Problem ist halt eben, dass die keine Geschichten kriegen. Und das verhindert halt für mich, dass ich irgendwie emotional in die Damendivision irgendeiner Form investiert bin. Und mich holt das momentan nicht ab und wie Kai gerade eben schon richtig ganz richtig gesagt hat, also ich hatte auch das Problem damit, dass du ständig dieselben Matches hast. Das ist genauso wie bei The Bar und Jordan und Rollins oder und Ambrose, je nachdem. Das ist auch furchtbar, wenn du einfach alles, wenn sich das einfach alles wiederholt und du baust einfach nur die Matches von Woche zu Woche um. Also da fehlen die Geschichten. Also wie willst du denn auch deine Charaktere aufbauen, mit der sich die Leute identifizieren können? Das klappt momentan in der Damendivision überhaupt nicht. Und deswegen gebe ich dem Felix da vollkommen recht. Also ich finde auch, dass das ein Riesenproblem ist und finde auch, dass in anderen Shows deutlich bessere Geschichten erzählt werden. So, dann machen wir weiter mit der Damendivision. Der Daniel fragt nämlich via Facebook, wenn Asuka bei der Mixed-Match Challenge verliert, zählt das als Niederlage oder streicht WWE das einfach aus dem Kanon? Sprich, misst WWE damit zweierlei Maß? Also sagt man, Mixed Match Challenge ist etwas anderes als das die Hauptgeschichte? Wie glaubt ihr, wird das laufen? Also das ist ja auch relativ interessant für den Rumble. Das fragt mich auch der oder die Mibi bei YouTube. Sagt mich auch, wenn Asuka jetzt den Rumble verlieren sollte oder rausgeschmissen werden sollte, zählt das als Niederlage oder wie sortiert man das ein, Kai?
Ich denke, dass man dann irgendwann sagt, Asuka ist anbietend in Singles Competition und dann ist der Rest auch wieder egal. Also, es ist einfach so, du gibst halt dem Kind einen anderen Namen, dann ist gut. So, dann ist, das ist so wie der Longest Reigning WWE Champion, der Longest Reigning Heavyweight Champion, der Longest Reigning Universal Champion. So, du benennst es einfach um und dann ist es wieder egal. Und dann fragt auch keiner mehr nach, glaube ich.
Ja, also ich habe halt einfach mal die kühne These aufgestellt, dass die Mixed Match Challenge, mein Gott, irgendwie nicht zu dem Hauptkanon gehört, weil ich finde, das ist ja auch eher so eine Charity-Gag-Aktion und so, wie man jetzt ja rausgehört hat, haben das ja auch nicht besonders viele Leute geschaut in irgendeiner Form. Also von daher glaube ich, dass WWE das einfach unter Tisch fallen lassen wird und ein Rumble-Sieg oder eine Rumble-Niederlage, finde ich, zählt nicht als Teil einer Siegesserie. Also so, weil das ist einfach ein Match für sich und das zählt jetzt für mich nicht als Niederlage, weil das ist einfach was ganz anderes. Shaggy, wie siehst du denn die Geschichte?
Erstmal, Mibi, ich glaube, das ist ein der Mibi. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr auch weibliche Hörer haben, die Fragen stellen. Ansonsten könnt ihr mich gerne, wenn ihr Damen seid, schreibt mich gerne an, @ShaggySchwarz bei Twitter. Also Asuka, wie du es gesagt hast, also ich glaube, die Mix-Max-Challenge ist auf jeden Fall ein anderes Universum. Das kann man nicht ins normale WWE-Universum integrieren. Das ist eine ganz eigene Sache mit eigenen Geschichten, die vielleicht aber auch mal in den Hauptshows angeteased werden, aber ansonsten sich eigentlich dort abspielen. Aber es ist Asuka, ja. Und sollte sie da verlieren, auch wenn sie nicht gepinnt wird, auch wenn The Miz gepinnt wird, würde man das trotzdem als Niederlage sehen. So sehe ich das. Und genauso verhält sich das auch beim Royal Rumble. Ich glaube nicht, dass man Asuka in der Mix-Max-Challenge oder im Rumble verlieren lässt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz einfach nicht. Und sollte es doch passieren, ist sie nicht mehr ungeschlagen.
So. Wir werden sehen. So, ich glaube halt, für mich zählt halt das Rumble-Match nicht als
Ja, aber vielleicht wird Asuka ja, ich habe immer noch die These, dass Asuka am Rumble gar nicht teilnimmt, sondern vielleicht am Rumble-Tag sich noch den Titel holt von Alexa Bliss. Oder halt den Rumble gewinnt.
Wir werden sehen. Der Volker fragt noch, jetzt geht's ein bisschen zu NXT. Welcher NXT-Star wird beim Rumble auftreten? Er kann sich vorstellen, dass Black beim NXT-Pay-Per-View verliert und beim Rumble debütiert. Glaubt ihr das? Glaubt ihr, wir haben gerade schon NXT angesprochen, NXT Sanity angesprochen, die womöglich aufsteigen könnten, vielleicht schon beim Rumble. wird es ähnlich wie letztes Jahr mit Ty Dillinger da wieder einen Überraschungsgast geben? Kai?
Ich fände, das wäre zu früh für Aleister Black. Also, ich meiner Meinung nach sollte er erstmal NXT-Champion werden, bevor er ins Main-Roster kommt. Das ist meine Meinung. Und so wirklich ein NXT-Star, der jetzt debütiert, also Sanity könnte ich mir wirklich vorstellen, wie Killian Dane oder sowas. Aber also so einen wirklichen Singles-Competitor fällt mir jetzt gerade zumindest keiner ein, weil also ein Adam Cole bleibt halt auch noch erstmal da. Da ist halt eine gute Fehde, ein Johnny Gargano, also sowieso, da muss ja erst nochmal die Sache mit Ciampa geklärt werden und sowas. Jetzt so vom Singles, von der Singles-Competition her, könnte ich mir erstmal keinen vorstellen, um ehrlich zu sein. Oder vergesse ich jemanden?
Nee, ich sehe es halt auch aktuell nicht. Also ich könnte mir da wirklich am ehesten noch Sanity in irgendeiner Form vorstellen. Das wäre halt für mich noch möglich. Ich sehe auch, dass ein Aleister Black nicht debütieren wird, allein ob der Match-Stipulation, die wir bei NXT TakeOver haben. Das wird ja ein Hardcore-Match, mehr oder weniger. Und ich finde, das würde diesen Kampf entwerten, wenn er dann am nächsten Tag schon wieder debütieren würde. Egal, wie der Kampf jetzt ablaufen wird. Aber ich finde, da sollte man dann die Härte des Kampfes, die es hoffentlich gibt, dann unterstreichen. Shaggy, hast du noch jemand auf deiner Liste abseits von Sanity?
Ja. Black? Also ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass man, wenn man ihn bei, gut, für ihn wäre es gut, wenn er noch ein bisschen bei NXT bleibt, aber im Moment hat er da auch keine richtige Story. Ich könnte mir den Velveteen Dream vorstellen, der wäre auf jeden Fall eine Bereicherung, aber der ist noch sehr jung und müsste eigentlich noch ein bisschen bei NXT bleiben und lernen.
Aber wäre der eine Bereicherung? Für was?
Das ist ein geiler Wrestler, ein guter Charakter.
Und der im Main-Roster zu 0,0% ankommen wird, meiner Meinung nach.
Ja, da hast du vollkommen recht. Es ist ja auch nicht darum, was wir denken, sondern was die WWE macht. So, der kam gut an bei seinem Kampf und ja. Vielleicht lässt man ihn auch nur diesen einen beim Rumble erstmal nur kämpfen, wie man es bei Ted Dillinger gemacht hat und lässt ihn später debütieren. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass Aleister Black beim Rumble sein Debüt feiern wird. Ich wünsche es mir auch nicht. Tatsächlich würde ich mich freuen, wenn er am Tag nach WrestleMania sein Raw-Debüt geben wird. Da sind ganz viele europäische Fans vor Ort und das wäre eine geile Stimmung. So.
Ja, das denke ich auch. Der Volker fragt noch, welche Überraschungsteilnehmer für den Rumble könnt ihr euch vorstellen und welche wünscht ihr euch? Ich könnte mir das Debüt von Ricochet hier vorstellen. Auch eine Rückkehr von Jericho wäre denkbar. Ja, mal wieder Wünsche und Tipps für den Rumble. Ricochet halte ich für mega unwahrscheinlich. Ich glaube das nicht, dass die jetzt schon da jemanden, der gerade erst verpflichtet worden ist, hochbringen, weil der Name einfach nicht groß genug ist.
Das ist immer ein bisschen das Problem, ne? Also, um mal ganz kurz darauf einzugehen, viele sagen so, ah, Ricochet, das ist der größte Name und sowas, ist er halt bei der WWE nicht. Also, so das ist, und das ist auch immer so dieses, dass dann die Leute sagen, ah, das ist Ricochet, gibt ihm 2 Wochen, dann ist der Champion oder sowas, um jetzt mal komplett zu übertreiben. Aber, und also darüber regen sich dann auch immer die Leute auf, finde ich. So, du siehst dann, ah, okay, der Name aus den Indies kommt, der halt in den Indies irgendwie ein großer Name ist oder so ein bekannter Name. Und dann sagt man direkt, ja, der kommt zum Rumble oder sowas. So, das wird halt keinen Sinn machen. So, du siehst ja schon allein, wie halt ein Ricochet angekündigt wurde. Mal so eben kurz auf der Facebook-Seite oder so, ja, hier Ricochet haben wir gesigned, fertig.
Ja. Ja. Was glaubt ihr denn, was gibt's denn für Überraschungsteilnehmer? Shaggy.
Ja, nochmal kurz zu Ricochet, bevor ich ein paar mögliche Überraschungsteilnehmer vielleicht nenne. Also ich glaube auch nicht, dass Ricochet der große Name ist, der beim Rumble debütieren müsste. Der würde da total untergehen. Beim AJ Styles, als er debütiert ist beim Rumble, war es ja schon was ganz anderes. Der war schon ein großer Star. Der ist auch bei New Japan als World Champion geschafft und so weiter. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Ricochet würde ich definitiv erstmal bei NXT einsetzen. Vielleicht muss er ja nicht so lange bleiben, aber er muss auf jeden Fall erstmal so den normalen NXT-Weg gehen. So. Ansonsten Jericho kann ich mir nicht vorstellen, dass er beim Rumble zurückkommt. Das,
wozu also, auch?
Absolut nicht, ja, wozu auch? So im Moment passt es auch im Moment nicht. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir Debüts sehen werden. Vielleicht sehen wir Überraschungsrückkehrer wie ein Dean Ambrose, vielleicht ist er doch schon fit. So Sachen kann man vielleicht erwarten, das weiß ich nicht. Ansonsten lasse ich mich überraschen.
Ja, ich bin auch gespannt drauf, weil mir fallen jetzt auch aktuell keine wirklichen Überraschungsteilnehmer ein. Klar kannst du halt immer noch mal irgendwie da so die ein oder andere Legende mit irgendwie reinschmeißen, die vielleicht noch ein bisschen was kann. Aber Kai, fällt dir jemand spontan ein, den du da sehen wollen würdest?
CM Punk? Also sowieso. Also
immer.
Das sage ich immer. Das ist mir auch scheißegal, wie auf die Frage gestellt wird. Das werde ich auch bei unserer Preview wieder sagen. Ja, gut, ist jetzt ja die Sache. So, vielleicht sehen wir Daniel Bryan, weiß ich nicht. Jetzt bei TNA oder Impact oder wie auch immer der Bums heißt, sind ja auch jetzt wieder mehrere große Namen gegangen, ne? Vielleicht sind wir davon
Bobby eines. Lashley wird gemunkelt und
genau,
so.
Genau, oder Ethan Carter, genau. Wenn er so heißt. Heißt doch, ja doch, also EC3, genau. Ja. Wird ja auch wieder hier rumgemunkelt und sowas. Da wird auch wieder geguckt, wer wem bei Twitter folgt und sowas. Da ist ja wieder die InTouch ganz, ganz da dicht dran. Also kann ich mir sowas vorstellen, keine Ahnung, aber also Bobby Lashley, ist der Name groß genug, um ihn beim Rumble nochmal reinzuschmeißen? So, wird da die Crowd irgendwas sagen oder ist das dann eher so ein bisschen peinliche Stille und ein paar Leute sagen so, ey, cool, dass du da bist? Also ist halt
wie
auch
immer bei Bobby Lashley eigentlich?
Das ist halt die Frage, so, der war halt immer, sah fantastisch aus natürlich, also hat auch Spaß gemacht, mir zumindest, hat auch einen geilen Spear gehabt, aber ist jetzt auch so die Sache, also der Vorteil ist, du bist halt immer noch in Philadelphia, ne? Das ist ein großer Vorteil.
Also ich muss ja jetzt mal die Lanze brechen für Bobby Lashley, der hat sich unglaublich entwickelt, der ist im Ring besser geworden, der ist auch charismatischer geworden, am Mike ist der auch viel besser geworden, der wäre definitiv eine Bereicherung und auf
dem ja, Match. Ja, aber weiß das halt die Crowd, die dann da sitzt und sagt so, boah, mega, jetzt ist halt ein Bobby Lashley da, oder sagen die, juckt mich nicht, so wie bei Shelton Benjamin.
Das sieht man ihm an, so, dass er schon echt gewachsen ist. Ich glaube, das wäre nicht der Riesenpop, aber das wäre schon ein Pop, wenn Bobby Lashley debütieren würde. Und auf den Kampf Lashley gegen Brock Lesnar würde ich mich sehr, sehr freuen in naher Zukunft. Also Lashley ist ein Name, den ich mir vorstellen könnte beim Rumble. Aber ich schmeiß nochmal einen Namen in den Raum, der möglicherweise unwahrscheinlich ist, aber der für einen Riesenpop sorgen würde. Besonders bei Kai. Was ist mit Rey Mysterio?
Gab es ja auch, glaube ich, mal Gerüchte. Ne? Ich würde es auf jeden Fall cool finden. Das zähle ich aber so ein bisschen Richtung Legend, wie Olaf gesagt hat. Ray wäre super, also als einfach wäre ein schöner Moment.
Für ein One-Time-Only könnte ich damit leben.
Ja, also auch gerade nach diesem unfassbar schlimmen Entrance bei 2014 war das, glaube ich.
Ja.
Wo Ray Mysterio ausgebuht wurde, wie sonst war es. Also vielleicht nicht als 30 den Ray oder sowas, dann irgendwie so mittendrin. Das wäre cool, da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen.
Ja, schauen wir mal. Ne? Ich meine, der Rumble ist halt immer Garantie dafür, dass es Überraschungen gibt, hoffentlich. Das haben wir uns ja letztes Jahr ja auch immer versprochen, aber da kam es dann irgendwie nicht. Ich bin mal gespannt. Also es gibt natürlich immer viel Spekulation und wir werden sehen, was da passiert. Der Volker fragt noch, machen noch ein paar New Japan-Fragen hier, weil wir da auch noch viele gekriegt haben. Denkt ihr, Kenny Omega wird noch eine Chance auf den IWGP Heavyweight Champion kriegen und ihn auch gewinnen? Ja.
Klar, warum nicht?
Ja, Shaggy?
Ja. Wird er sicherlich. Aber ich weiß nicht, ob er der Richtige ist, der Okada dann entthronen sollte. Aber Omega wird sicherlich noch ein paar Jahre bei New Japan bleiben und wird auch in dem Zuge dessen auch sich irgendwann den Titel holen.
Ja, das gehe ich auch davon aus. Dr. WWE fragt via YouTube, für mich ist Kenny Omega momentan der beste Wrestler der Welt. Davon kann jeder halten, was er möchte. Meine Frage, mit welchem Wrestler der Vergangenheit würdet ihr ihn vergleichen? Das finde ich eine ganz schwierige Frage. Ich auch,
das ist immer ganz schlimm so, oh, das ist der frühere Shawn Michaels und sowas.
Ja, also ich habe da, ich habe Jericho im Kopf so ein bisschen.
Ich muss immer an Brian Pillman so ein bisschen denken.
Ja, das auch.
Von den Haaren
glaube ich. Ja.
Wollte ich gerade sagen.
Also ich tue mich ja ganz schwer, vom Kampfstil her ist er natürlich deutlich innovativer und anders, als das alle anderen Wrestler vor ihm gewesen sind. Deswegen ist er auch so faszinierend eigentlich. Ne? Aber ich glaube, Jericho, Shawn Michaels vielleicht? Kai, fällt dir irgendwie da so?
Nee, also mir fällt kein Vergleich ein, aber ich sehe das auch eher als was Gutes, wenn einem kein Vergleich einfällt. Das zeigt ja, dass ein Kenny Omega irgendwie insofern einzigartig ist.
Ja, und vor allem, welcher Wrestler sagt auch, er möchte so sein wie anderer Wrestler XY. Das hat ja Chris Jericho damals gemacht mit Shawn Michaels. Und da hat man ja auch gedacht, so, nee, erst, Wrestler werden ja eigentlich dadurch erst richtig interessant, wenn sie halt eben sie selbst sind oder halt eben ihren eigenen Twist für den Charakter finden. Ne?
Genau.
Ich tue mich da auch schwer mit. Dr. WWE fragt auch noch, glaubt ihr an AJ Styles versus Shinsuke Nakamura bei WrestleMania? Wie würdet ihr die Fehde aufziehen? Für mich war das Match bei Wrestle Kingdom 10 eines, welches knapp die 5 Sterne verpasst hat. Und glaubt ihr, dass sowas passieren könnte oder bremst der WWE-Stil die beiden? So, das sind gleich 3 Fragen auf einmal. Also, findet dieser Kampf statt? Wie würde man die Fehde aufziehen? Und können die beiden noch mal so ein hartes Match abziehen? Shaggy, wie siehst du das?
Also ich hoffe, dass der Kampf stattfinden wird bei WrestleMania. Das würde mich sehr, sehr freuen. Die Fehde, ja, ich glaube, die wird auch auf die Geschichte der beiden irgendwie gemünzt werden und aufgebaut. Die beiden kennen sich und schon lange kennen sich aus Japan. Ich glaube, das wird auch Teil der Fehde sein. Und Ich glaube nicht, dass die WWE beiden sagt, so, ihr bei WrestleMania gebt ihr nicht 100%, sondern gebt diesmal nur 80%. Wenn die bei einer Hausshow gegeneinander antreten, okay, so, aber bei WrestleMania werden die schon versuchen, so das Nonplusultra ihres momentanen aktuellen Standes rauszuholen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
Das wäre ja auch ein bisschen albern. Das ist so, als wenn du dann zu den, als wenn irgendwie Jogi Löw zu seinen Jungs sagen würde, so jetzt, also hier Aufwärmspiel gegen, keine Ahnung, Hintertupfingen, da gibt er bitte nur 30%, ja, und dann aber auch hier im Finale gegen Brasilien, ja, da bitte vielleicht so 40, ne? Also maximal. Also ich finde das halt auch so. Das ist halt wieder das typische so, ja, WWE-Stil und so, aber sorry, bei WrestleMania werden die beiden doch abliefern. Und um die Frage ganz kurz aufzuklären, ich denke, wir sehen diesen Kampf bei WrestleMania und ich würde es einfach mit einem Rumble-Sieg aufziehen und dann halt eben, wie Shaggy gerade schon gesagt hat, ganz viel aus der Vergangenheit, erstmal Respektsbekundung, bla bla, und dann irgendwann steigen halt so die Animositäten der beiden und dann ist die Fehde heiß.
Aber es wird nicht der letzte Kampf bei WrestleMania sein.
Ich finde das ganz schwierig, weil ich habe da letztens noch ganz lange mit meiner Freundin darüber diskutiert, also wie das ist, wenn Shinsuke Nakamura den Rumble gewinnt, weil das Problem ist, dass es ist halt die WWE, ne? Und in der WWE ist ja halt viel mit Promo und Story aufbauen und sowas. Und wir alle wissen, dass die Promos von dem Shinsuke Nakamura eher so mäßig sind. Und dann hast du halt auch irgendeine super witzige Crowd, die halt bei jedem Wort What chantet. Dann hast du noch so einen anderen Typen, der sagt, ey Shinsuke, hab mal auf jeden Fall deinen Mundschutz drin, wenn du eine Promo hältst, damit wir dich einfach noch zweimal besser verstehen. Also ich weiß halt nicht, wie dieser Aufbau ist. Also wir haben halt ganz viel von diesen kleinen, ganz geilen Momenten, wenn einfach mal so der, also zum Beispiel dieses Gegenüberstehen bei dem Money in the Bank Match war das, glaube ich. Oder wenn halt ein Shinsuke mal den WWE-Titel too sweetet. Aber ich will das unbedingt sehen, unbedingt bei WrestleMania. Aber ich weiß nicht, wie man den Aufbau dahin ma insofern macht, weil so die letzten AJ Styles-Promos haben jetzt auch nicht so super gefallen. Und keine Ahnung, kann Shinsuke Nakamura Promos halten? Also so, ich würde jetzt sagen, nein, um jetzt mal
Werden wir
ganz zu
sehen.
übertreiben.
Ja, werden wir sehen, wie sich das entwickelt. Ich meine, zwischen so Stars reicht vielleicht auch manchmal einfach eine Geste, ein Blick oder sonst irgendwas. Ich glaube, dass die Leute halt
Aber
heiß sind
nicht
auf
zwei
dieses Match.
Monate lang.
Ja, schauen wir mal.
Also,
Schauen wir mal.
ich finde auch, ich finde nicht, dass die Interviews mit Shinsuke mäßig sind und seine Promo. Ich finde das irgendwie cool. Ich mag das, wenn er irgendwie ein Interview gibt oder wenn er Promos hält. Ich finde das total gut,
Ich verstehe
ehrlich
aber,
gesagt.
also jetzt, also ich verstehe einfach ganz viel nicht, was er sagt. So, es liegt, also klar, so, Betonung ist halt nicht so on point, aber das ist ja kein Problem. Das Problem ist aber auch einfach, dass dazu halt noch dieser Mundschutz kommt, der das halt noch undeutlicher, also ich verstehe einfach wirklich viel nicht. Jetzt ohne Spaß bei dieser letzten Sache bei SmackDown, ich habe nur Royal Rumble verstanden.
Das
Also, und
Finn
mehr
hat auch
halt
nicht
nicht.
gesagt. Aber es passt ja auch zu seinem Namen, zu seinem Beinamen. The Autist, Shinsuke Nakamura. Nee, aber im Ernst.
Wow, Alter.
Ernsthaft? Okay. Das habe übrigens nicht ich gesagt, das war nicht Kai, das war Shaggy, ne? Ja, ganz fürs Protokoll.
Nein, ich mag aber trotzdem. Ich finde, er hat eine besondere Art, einfach auch Promos zu geben. Und das finde ich irgendwie schon unterhaltsam. Es ist
Aber
was
es kommt halt
anderes.
nicht an, das ist so dieses
Ah,
Problem.
ich weiß nicht.
Es
Bei mir kommt es
nee,
an.
nix, ich weiß nicht. Es connectet halt nicht mit der Crowd in der Halle. Und das ist einfach ein großes Problem. So, das kannst du ja nicht wegdiskutieren. Das ist einfach Fakt, dass es nicht ankommt. Und die
Ja, das
Begeisterung bei
ist.
einem Nakamura nimmt halt auch momentan immer mehr ab von jedem Entrance zu jedem Entrance und von jedem Match zu Match. So, also ich weiß, das ist halt nicht so geil.
Ja, schauen wir mal, wie sie das aufdröseln werden. Wir machen noch zwei kurze, etwas persönlich bezogene Fragen, dann sind wir hier durch. Und zwar, der Andreas fragt noch, wie bereitet ihr euch auf Personality-Sendungen vor? Also wir uns. Schaut ihr noch mal ganz viele alte Matches der entsprechenden Wrestler? Lest ihr Sachen nach oder habt ihr das alles im Kopf? Das fände ich krass. Shaggy, wie bereitest du dich auf Personality-Sendungen vor? Außer, dass du mein Handout liest.
Oh, außer, oh, dann muss ich jetzt nicht. Nein, ich lese tatsächlich ein bisschen was über die Wrestler. Ich habe mal versucht, mir dann auch Kämpfe noch vorher anzuschauen, aber das schaffe ich einfach zeitlich nicht. Das habe ich einfach nicht geschafft. Ich google ein bisschen was über die Wrestler, lese Olafs Handout und der Rest kommt aus meinem Kopf.
Kai, wie ist das bei dir? Du bist ja nicht so oft bei Personality-Sendungen dabei, einfach weil du auch gerade was die älteren Sachen angeht, natürlich nicht so 100% firm bist.
Genau, das ist die Antwort. Also, ich bin einfach selten dabei, weil das nicht meine Stärke ist, ne? Also so,
Ja.
ich weiß halt nicht, was irgendwie ein Edge vor 500 Jahren gemacht hat oder sowas. Da lasse ich dann doch lieber den alten Herren den Vortritt.
Ja, bei mir ist es halt so ähnlich wie bei Shaggy. Also ich meine, dass diese Personality-Sendungen sind natürlich auch relativ viel auf meinem Mist gewachsen irgendwie. Und bei mir geht es halt auch so. Also klar schaue ich mir noch mal alte Matches an, aber ich habe auch einfach ganz viel Blödsinn im Kopf. Also es ist jetzt nicht so, als ob wir jetzt hier ein ewig langes Handout vor uns liegen hätten, wo alle Fakten aufbereitet sind, sondern es ist einfach ganz viel, ist halt, das hat man halt gesehen und da war man halt emotional dabei. Und ne? Aber ich, bei mir ist genauso, wie Shaggy gerade gesagt hat. Ich google das nochmal, gerade was so Karriereverläufe angeht, die außerhalb von WWF und WWE sind. Da gucke ich halt nochmal, was da so steht. Es gibt ja zum Glück genug Datenbänke und Wikipedia und keine Ahnung was, wo man sich entlanghangeln kann. Und ansonsten würzen wir das ja dann immer mit unseren persönlichen Eindrücken. Aber es ist halt schon so, dass es eben, ich glaube, da ist viel Wrestling-Kenntnis auch dabei. Letzte Frage kommt nochmal von Volker und der fragt so ähnlich wie hier mit Shaggy, nämlich da geht eine Frage an mich, und zwar, wie bist du zu der Zusammenarbeit mit der WXW gekommen? Da gab es jetzt ja zuletzt auch, da gab es ja diverse Formate, wo ich dann da als Moderator zugegen war, also sprich die Roundtables, es gab jetzt Your Workout und so weiter und so fort. Vorher habe ich die Conversations gemacht und das ging eigentlich von WXW aus. Die wollten damals, kurz nachdem Headlock gestartet ist, wollten die ein Shoot-Interview oder das Office-Interview wieder machen und haben dafür ein paar Leute angefragt. Das war ich glaube, das war der Strigger und noch jemand anders. Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Und auf jeden Fall hieß es so, ja, schickt uns die Fragen und dann kommt er hier hin und dann stellen wir uns quasi den Fragen von drei Wrestling-Fachleuten. So. Und dann konnten die halt alle irgendwie nicht, und da war ich der Einzige, der da war. So. Und dann saß ich halt da und habe das Interview im Endeffekt allein gemacht und irgendwann dann auf halber Strecke haben die dann gemeint, so, ja, Olaf, hier, wir machen doch demnächst WXW Now. Willst du nicht, dass wir damit die Conversations betreuen in Zukunft? Du bist nah hier dran, du bist quasi mit Köln irgendwie relativ nah gut erreichbar und ja, und so kam das dann halt eben. Und dann hat sich das halt eben so weiter fortgesetzt. Und seitdem bin ich quasi da einer von den Moderatoren von WXW. Es ist ganz unspektakulär eigentlich. Die haben Headlock gehört, Zitat. Ich habe gefragt, so warum denn ausgerechnet ich? Und was hat denn Headlock damit zu tun? Dann haben sie gesagt, ja, du bist nicht ganz so scheiße wie manch andere. Und deswegen mache ich das da. Und das ist das Ende vom Lied, mehr oder weniger. Und ja. Gut, damit würde ich sagen, sind wir erstmal durch hier mit den Fragen. Wir haben nur noch jede Menge Fragen übrig, also obwohl wir jetzt schon viele Fragen hier heute beantwortet haben, die werden wir dann auch in der Preview einfach mit reinnehmen, weil ansonsten laufen noch viel, viel mehr Fragen auf. Gerade jetzt zur Rumble-Phase gibt es natürlich da etlichen Gesprächsbedarf. Hier nochmal der Verweis, also wenn ihr uns Fragen stellen möchtet, fragen@headlock.de, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, wo auch immer, könnt ihr uns erreichen. Und auch nochmal hier der Hinweis an der Stelle, ne? Also wenn euch das hier gefallen hat, dann bitte erstmal bewerten, natürlich auf iTunes und oder Facebook. Und natürlich auch, unterstützt uns auch gerne bei Patreon. Also wir haben da momentan relativ, oder was heißt relativ, wir haben echt viele Formate und auch Specials am Start. Also jetzt nächste Woche gibt's unter anderem die Special Review zu dem 25-jährigen Jubiläum von Raw. Da ist der gute Kai auch wieder dabei.
Klar.
Klar. Dann haben wir natürlich auch noch das Own Heart Special mit Shaggy und mir, was da nächste Woche ansteht. Das, glaube ich, auch sehr, sehr hörenswert geworden ist und eben auch sehr, sehr emotional dann zum Ende hin gerade.
Also und das diesjährige Match der Woche.
Genau. Und natürlich die Matches der Woche. Ja, haben wir natürlich auch noch mit, was hatten wir? Das aktuelle war
Lesnar gegen Rock, oder?
Genau. Brock versus Rock haben wir dann im aktuellen das Match der Woche.
Nächste.
Genau, und die Outtakes, ja, da könnt ihr euch noch auf lustige 3-4 Minuten am Ende des Podcasts freuen, die ich hinterher hinten dran geschnitten habe. Und nächste Woche natürlich dann auch den Royal Rumble 92 nochmal im Match of the Week. Also wir haben da genug Sachen am Start und das lohnt sich auf jeden Fall, da nochmal vorbeizuschauen. Und damit würde ich sagen, sind wir dann auch durch mit dieser Ausgabe von Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Ich sag wie gehabt, Dankeschön an Shaggy und Kai für wieder mal launige 2 Stunden hier. Ja, und damit würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann, wenn ihr nicht gerade bei Patreon unterwegs seid, dann mit der Preview zu NXT TakeOver und dem Royal Rumble. Und dann eben ab nächstem Wochenende startet dann die Berichterstattung zum Rumble. Erst mit NXT TakeOver in der Review und dann am Anfang der kommenden Woche dann eben der Review zum Royal Rumble selber. Ich würde sagen, ja, bleibt dabei, weil bei Headlock passiert momentan einiges. Und wir freuen uns einfach, wenn ihr uns da Feedback schickt und wenn ihr uns unterstützt. Und damit würde ich sagen, bis nächste Woche. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.